Ausführlich. Ein Podcast von Berlin hilft. Moin, moin. Ich bin Christian Lüder von Berlin hilft und heute sprechen wir mit Annemarie Braun von Schöneberg hilft. Uns geht es darum, mal zu beleuchten, was eigentlich bei den Ehrenamtlichen passiert und wie sich die Situation dort abzeichnet. Anders als bei der politischen Diskussion geht es jetzt ganz konkret darum, was real sozusagen an der Front und direkt am Kunden, jedenfalls am Geflüchteten, wirklich passiert. Und was sind eigentlich die tatsächlichen Probleme, abgesehen von denen, die wir in der Politik hören, dass es um Abschiebungen geht, um Transitzentren an den Außengrenzen und weiß Gott was alles. Womit haben wir eigentlich jeden Tag zu tun und zu kämpfen? Und das wollen wir im Einzelnen mal beleuchten. Wir sitzen im Berliner Tiergarten auf einer Bank, trinken Kaffee, rauchen nebenbei. Insofern gibt es Hintergrundgeräusche. Und weil wir natürlich in Berlin sind, ab und an mal ein Tatütata der Feuerwehr oder der Polizei, Rollkoffer, die über den Boden klappern. Und wir haben noch einen dritten Gesprächspartner, der allerdings sich nur sehr selten einmischt. Das ist Frau Schmidt. Frau Schmidt ist der Hund von Frau Braun. Und nochmal ein Hinweis, es gibt viel Sarkasmus und Ironie in dieser Folge. Das ist alles nicht so ernst gemeint, bitte nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Vielen Dank nach allen Vorwarnungen, hört gut zu, habt viel Spaß, es geht los. Hallo Annemarie, du bist von Schöneberg hilft, einem Verein, den es auch seit 2015 gibt, so wie Berlin hilft auch, ungefähr zur gleichen Zeit entstanden und gegründet. Mitte 15, große erste Flüchtlingskrise oder wie auch immer man diese Situation zu der Zeit nennen möchte. Jetzt sind wir im Jahr 2023 und wir lesen in den Zeitungen mehrfach, zuletzt am Samstag, von dem Finanzminister Lindner und dem Justizminister Buschmann, dass die ehrenamtlichen Strukturen in Deutschland ja komplett überfordert wären. Bist du überfordert? Seid ihr überfordert? Und wenn ja, wovon eigentlich?
Ich bin überfordert, ja, das ist vollkommen korrekt. Wovon eigentlich ist die große Frage? Die große Frage kann ich hier ganz klar beantworten. Ich bin überfordert von der Blödheit der deutschen Bürokratie oder der Berliner Bürokratie insbesondere. Und ich bin überfordert von der Ignoranz der Politiker, ja.
Gut, also das ist offensichtlich eine andere Überforderung als das, was Lindner Buschmann meinten. Weil die wollen uns ja schützen. Die wollen uns ja offensichtlich mit dem Streichen und Reduzieren von Asylbewerberleistungen. Das ist ja die Grundidee des Artikels gewesen, sollen wir jetzt geschützt werden als Ehrenamtliche. Ist das ein echter Schutz?
Also die FDP war schon immer mein Schutz, ganz ehrlich. Aber, also Herr Lindner, Sie brauchen mich nicht zu schützen vor meiner Überforderung. Sie können mal gerne auf das hören, was die Ehrenamtlichen sagen, wenn sie uns eben einfach auf Augenhöhe begegnen würden und wenn uns die Politiker eben einfach mal zuhören würden, dann wären wir weniger überfordert.
Na, was ein Glück, dass wir gerade zusammensitzen, weil dann können wir ja mal kurz darüber reden, was eigentlich die reale Situation ist, mit dem wir uns so den ganzen lieben langen Tag beschäftigen und das Ganze mal unabhängig von den Jahren 15 bis 21, aber zumindest mal so angefangen Ende Februar, Anfang März 22 bis jetzt. Ende Februar 22 kamen 1,1 Millionen Ukrainer inzwischen nach Deutschland, 60.000 davon sind in Berlin geblieben. Das war ja das große Thema des Frühjahrs 2022 und damit ging es ja eigentlich erstmal wieder los mit dem Thema viele Flüchtlinge, Flüchtlingskrise, wie auch immer man das nennen will.
Ich hasse das Wort Flüchtlingskrise, ganz ehrlich.
Ein anderes und besseres, ich bin da leidenschaftslos.
2022 ging es erstmal damit los, dass die Ehrenamtlichen und ganz, ganz viele junge Leute, die überhaupt noch nicht vorher in der Flüchtlingsarbeit tätig gewesen sind, sich hingestellt haben, festgestellt haben, der Staat schafft es nicht.
Ja, das waren die Menschen am Hauptbahnhof vor allen Dingen.
Das waren die Menschen am Hauptbahnhof, bei uns in Tempelhof-Schöneberg natürlich am Südkreuz, am ZOB darf man nicht vergessen, am Ostkreuz gab es auch noch eine große Stelle, es gab noch andere kleine Stellen. Ja. Dann gab es eben einfach die WhatsApp-Gruppen, die Telegram-Gruppen oder sowas in der Richtung und du hast dann nachts Anrufe bekommen von irgendwelchen Leuten, die gesagt haben, hey, ich habe hier 5 Geflüchtete aus der Ukraine von der polnischen Grenze abgeholt, wo bringe ich die unter? Ja. So, und dann standst du da, mitten in der Nacht.
Und wir hatten am 24. Februar 22 ging der Krieg in der Ukraine los. Am 27. haben wir die erste große Konferenz gemacht, Zoom-Konferenz mit 50 bis 60 Leuten, Ukrainern, soweit wir sie irgendwie in Berlin gefunden haben und ich sag mal alten, etablierten Kreisen wie Schöneberg hilft, Moabit hilft und all diesen ganzen Initiativen, die eben seit 2015 oder zum Teil noch länger
da sitzen und haben versucht, die Situation zu organisieren.
Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil am Morgen, kurz vor dieser Konferenz, habe ich einen Anruf bekommen von einer Organisation aus Tempelhof-Schöneberg, die zufälligerweise am Akkuz war, in der Oranienburger Straße. Dort haben die Beamten des LAF die Ukrainer zwingen wollen, dazu einen Zettel zu unterschreiben, wo sie Asyl beantragt haben. Und wir mussten das erst auf der Konferenz wieder klarstellen, dass dem nicht so ist. Die Beamten oder die Sachbearbeiter oben wussten nichts davon. Und die Ukrainer waren unten in einen U-Bahn-Schacht geflohen davor, weil sie wurden rausgeschmissen, wenn sie das nicht hätten unterschreiben sollen, waren in einen U-Bahn-Schacht geflohen und hatten von da aus Organisationen angerufen. Und wir haben das dann geklärt.
Fluchtpunkt Rohrdorf ist ja auch neu. Okay. Ja. Also das Akkuz ist das Ankunftszentrum für Asylsuchende in der Oranienburger Straße auf dem Gelände der ehemaligen Karl-Bonhoeffer-Klinik. Es gibt noch dann irgendwann später, ich glaube im April, eingeführt das Ukraine-Ankunftszentrum in Tegel. Damals ja geplant als ein reines Transitzentrum, das war es am Anfang auch, wo Menschen eine Nacht schlafen, vielleicht zwei, und dann gegebenenfalls bundesweit verteilt werden oder eben eine Unterkunft in Berlin dann bekommen. Das hat sich ja inzwischen etwas geändert, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren.
Ja, also früher bin ich nach Tegel gefahren, um in den Urlaub zu fliegen. Dann bin ich nach Tegel gefahren, um mich impfen zu lassen. Heute fahre ich nach Tegel, um mit Ukrainern gemeinsam sie registrieren zu lassen und durch diesen ganzen Prozess laufen zu lassen, der sich dann eben einfach Aufnahme in Berlin nennt. Alles sehr spaßig, ehrlich gesagt. Manchmal bin ich aber auch eben einfach mit irgendwelchen Initiativen oder aber mit Politikern in Tegel und gucke mir den ganzen Ort nochmal an. Ja, es ist sehr spaßig.
Ja, also wir haben jetzt inzwischen die größte Flüchtlingsunterkunft Deutschlands, die in Tegel aufgemacht wurde. Es ist kein Transitzentrum mehr, es ist seit ungefähr einem Jahr spätestens, da kann man sich jetzt drüber streiten, eine Unterkunft geworden. Und mit 3 Tagen ist natürlich auch Essig. Wir haben Leute, die sind seit einem Jahr dort.
Mehr als einem Jahr.
Ja. Und inzwischen ist es auch nicht mehr nur ein Ukraine-Ankunftszentrum oder eine Ukraine-Unterkunft, sondern ungefähr die Hälfte der 6.500 Menschen, die im Augenblick dort leben, sind Asylsuchende, weil das eigentliche Ankunftszentrum, von dem wir eben sprachen, in der Oranienburger Straße, auch komplett überlaufen ist. Das heißt, wir haben jetzt 2 große Gruppen, die da betreut werden oder, naja, sagen wir zumindest übernachten dürfen dort.
Wenn man das Übernachtung nennen darf. Also die Betten werden belegt für Männer und Frauen, Stockbetten, in denen Männer und Frauen sind. Es ist eben einfach müßig zu sagen, dass wir schon oft genug gesagt haben, es wäre doch ganz sinnvoll, eben einfach irgendwie Zimmer zu schaffen oder Räumlichkeiten zu schaffen, wo es ein bisschen mehr Privatsphäre gibt, wo Männer und Frauen getrennt wären oder sowas in der Richtung. Aber auch das kommt nicht an, wo wir wieder bei der Überforderung sind. Aber wir werden ja von der FDP geschützt.
Als Ehrenamtliche.
Als Ehrenamtliche.
Genau. Also wir haben jetzt in Tegel eigentlich die Situation, dass wir dort, ich weiß es nicht genau, 8 große Zelte haben im Wesentlichen oder sowas, wo noch so Pappwände, also sowas ähnliches wie Pappwände eingezogen wurden, um so kleine Abstellbuchten zu schaffen. Das ist so grob die Situation, wie wir es mal gekannt haben vom Flughafen Tempelhof in 2015-16.
Genau.
Da hat man es inzwischen besser gelöst, da sind nämlich jetzt Container in die Hangars gestellt worden. Das ist zumindest eine etwas bessere Lösung als nach oben offen und komplett.
Also ich will mal sagen, frei. So ein Container hat 12 Quadratmeter. Auf diesen 12 Quadratmetern leben 4 Leute, also 2 Stockbetten. Diese 2 Stockbetten passen gerade rein, ein Tisch und 2 Stühle passen rein. Und dann noch ein klitzekleiner Schrank eben einfach für die nötigsten Utensilien. So, dann pupst der eine in der Nacht, der nächste hat Käsefüße oder sonst irgendwas in die Richtung. Angenehm ist das nicht ganz.
Nein.
Du gehst raus aus dem Container, bist dann zwar im Hangar, gehst auch im Warmen und Trocknen durch den Hangar durch,
musst raus zum Duschen
oder zur Toilette eben einfach.
Ja.
Das ist nicht gerade kindgerecht, das ist nicht gerade frauengerecht, das ist eigentlich überhaupt nicht gerecht.
Ich wollte damit eigentlich auch nicht sagen, dass Tempelhof jetzt die bessere und schönere und vollkommene Unterkunft wäre, sondern einfach nur mal darauf hinweisen, dass es doch noch ein Tick besser geregelt ist, als es dann in Tegel der Fall ist. Wo wir im Grunde, abgesehen jetzt von der Ankunftshalle in Tempelhof, die wir neulich eingerichtet haben, mit fast 500 Betten.
500 Betten, 437 Betten waren das.
17 in einer Reihe, was ja nun komplett nochmal alles auf den Kopf stellte. Aber ansonsten ist eben ein Tegel, mal abgesehen von der Kreuz- und Querbelegung mit Männern und Frauen und so weiter, in einem Bett, also ein Mann oben, eine Frau unten oder umgekehrt. Insofern, nach oben hin sind diese Abstellkammern halt offen, man hat komplette Beleuchtung über alles. Das ist damit, das wollte ich nur sagen, in Tempelhof ein Tick besser geregelt. Deswegen ist ja offensichtlich auch die Strategie, dass man lieber Tempelhof zeigt als Tegel.
Also es ist ein Tick besser. Es ist ein Tick besser, weil es ein Tick mehr Privatsphäre hat. Das ist richtig. Es ist ein Tick besser, weil es in Schöneberg ist und nicht am Hämorrhoidenfortsatz von Berlin. Also Tegel liegt am Hämorrhoidenfortsatz von Berlin. Das heißt, du musst erst in einen Shuttlebus steigen. Von dem Shuttlebus kommst du nach Jungfernheide und von Jungfernheide aus kannst du dann eben einfach in den Rest der Stadt fahren. Vorausgesetzt, du hast eine BVG-Karte, die hast du aber nicht, wenn du in Tegel bist und angekommen bist, weil die kriegst du auch nicht, komischerweise.
Ja. Was wir auch nicht haben, obwohl dort, was in den Zeitungen jetzt zu lesen war, 40 Millionen Euro in Tegel pro Monat ausgegeben werden, also fast eine halbe Milliarde im Jahr, ist eine vernünftige Sozialarbeit und Sozialberatung. Denn dort wird aus uns bisher komplett unverständlichen Gründen seit Anbeginn nur eine reine Verweisberatung gemacht. Das heißt, den Leuten wird gesagt, das ist dein zuständiges Amt, fahr da bitte hin, ohne dein BVG-Ticket natürlich, fahr bitte so hin und dann kannst du da erstmalig Leistungen beantragen. Zumindest gilt das so für die Ukrainer.
Lustig ist auch, manchmal wird in Tegel eine BVG-Karte ausgeteilt, aber nur für den Hinweg, für den Rückweg nicht. Ja. Wir schweigen jetzt darüber. Ich bin ein bisschen überfordert mit diesen Denkvorgängen, bin ich ein bisschen überfordert, gebe ich unumwunden zu. Ja, Herr Lindner, ich bin überfordert. Aber das ist eine Variante und dann wird den Leuten nicht geholfen, oben in Tegel wird ihnen nicht geholfen, den Jobcenter-Antrag, den Sozialamtsantrag etc. auszufüllen. Selbst wenn sie den ausgefüllt haben, heißt das ja nicht, dass sie sofort Geld bekommen.
Nee, das ist ja noch, man muss ja noch eine Bearbeitungszeit in unterschiedlicher Länge irgendwie noch mit einprogrammieren dabei. Aber, das muss man nochmal sagen, bei den Ukrainern ist es halt so, mindestens bei denen, die in Tegel sind, dass diese Anschrift in Tegel nicht wohnsitzbegründend ist. Und dann ist es eben so, dass in Berlin, dank der Tatsache, dass wir 12 Kalendermonate und 12 Bezirke haben, man sich irgendwann mal überlegt hat, jeder Bezirk ist für einen Geburtsmonat zuständig. Mitte für Januar, Tempelhof Schöneberg für Juli als Beispiel. Und nun müssen alle Menschen aus der Ukraine, die in Tegel angekommen sind und erstmalig Leistungen beantragen wollen, in das für sie zuständige Sozialamt. Und das ist eben im einen Fall mal Spandau, im nächsten Fall Steglitz-Zehlendorf, im dritten Fall Mitte und im vierten Treptow-Köpenick.
Korrekt. Wenn du aber allerdings, und das ist die Krux bei der ganzen Geschichte, wenn du 18 wirst, kommst du raus aus dem Familienverbund, dann könnte es durchaus sein, dass du sozusagen, wenn deine Mutter beispielsweise im März geboren ist und früher Pankow für dich zuständig gewesen ist, du jetzt 18 wirst, eine eigene Familie hast sozusagen, dann aber eben einfach irgendwie in Tempelhof-Schöneberg gemeldet bist. Dann müssen wir das Ganze wieder ummelden. Berlin hat 12 Bezirke, 12 Königreiche, 12 Regeln.
Richtig. Und wir haben das gleiche Problem dann, wenn die Menschen natürlich, ob jetzt mit dem 18-jährigen Sohn oder nicht, wenn sie eben nochmal innerhalb von Berlin dann umziehen. Sprich, wenn sie aus Tegel rauskommen aus der Unterkunft in eine andere Unterkunft, wenn es eine Unterkunft vom LAF, also vom Landesamt ist, dann ist diese Adresse normalerweise dann Wohnsitz begründend, nicht in allen Fällen, aber meistens schon. Das heißt, man wechselt dann vom Geburtsmonatsbezirksamt oder Sozialamt, nennen wir es jetzt mal Treptow-Köpenick, weil die Unterkunft dann in Pankow meinetwegen ist, zum Sozialamt in Pankow.
Genau, man wechselt zum Sozialamt in Pankow, macht also die ganzen Kladderadatsch mit den Anträgen wieder von neun. Dann ist man in Pankow, dann macht die Unterkunft in Pankow aber zu, weil irgendwas baulich geklärt werden muss und man zieht wieder um. Meinetwegen zum Ruhrdamm, nach Spandau, ach nee, der hat ja jetzt zu, meinetwegen nach Spandau oder so. Dann muss man den Kladderadatsch wieder neu machen.
Richtig, und das Problem dabei ist, nicht, dass man umzieht und den kompletten Antrag neu stellen muss, inklusive Vorname, Name, Adresse, Geburtsdatum und was weiß ich nicht. Also alles komplett neu. Das nächste Problem ist, dass man, wenn man Pech hat, da einen gleich kleinen Zeitverzug hat, der dazu führt, dass man leistungslos wird.
Der ist immer sehr lustig, weil die Ämter sind sehr schnell damit, die Leistungen zu beenden.
Richtig.
Das geht schnell.
Du bist weggezogen aus die Maus.
Du bist weggezogen aus die Maus, kriegst kein Geld mehr. Aber noch nicht den Bescheid, dass du weggezogen bist aus dem Bezirk. Der andere Bezirk kann aber erst anfangen zu arbeiten, wenn er den Bescheid hat, dass der andere Bezirk aufgehört hat zu arbeiten. Dieser Bescheid braucht allerdings manchmal etwas länger.
Ja, weil der hängt ja an der Akte dran, die muss ja auch mit.
Die Akte muss mit, aber ich weiß nicht, wie die Akten transportiert werden. Ob sie eben einfach mit der Deutschen Post transportiert werden, ich glaube, das hat man mittlerweile aufgegeben. gegeben. Ich glaube, Berlin ist so weit, dass man eben einfach irgendwie Schildkröten nimmt, denen das auf den Panzer schnallt und das von einem Bezirk in den anderen transportiert, jedenfalls die Zeit.
Ja, das Rohrpostsystem Berlins ist ja im Zweiten Weltkrieg leider zerstört worden.
Ah.
Ja. Gut, also um es kurz zu machen, wir reden da so sarkastisch, ironisch und auch ein bisschen lustig drüber. Das Ergebnis ist aber erstens, wir können jetzt dann bei diesem Beispiel zum dritten Mal für die gleiche Familie den gleichen Antrag ausfüllen. Oder es kann auch sein, dass es dann nicht mehr beim Sozialamt, sondern beim Jobcenter ist. Dann unterscheiden sich die Anträge aber letztendlich ja auch nur noch marginal in den Angaben, die man machen muss.
Ah, es gibt noch eine Krux.
Gleich, kleiner Augenblick. Das Problem ist in der Tat, dass wir eben in vielen Fällen mit Leistungslosigkeit zu tun haben. Mit echter Leistungslosigkeit, weil so Amt A hat eingestellt und Amt B hat noch nicht angefangen zu zahlen. Und das betrifft ja auch nicht nur die Tatsache, dass die Leute dann keine Leistungen zum Lebensunterhalt bekommen, sondern sie bekommen dann auch keine Leistungen mehr für medizinische Versorgung. Sprich, wenn sie sie denn schon haben, ihre Gesundheitskarte ist zum Beispiel dann einfach von einem Tag auf den anderen gesperrt. Und was auch passiert, Leistungen für eine Unterkunft und im besten Fall wäre das dann bei Ukrainern zumindest auch eine Wohnung, werden ja auch nicht mehr weiter bezahlt, weil das Amt ja aufgehört hat zu zahlen und das andere hat noch nicht angefangen.
Wir haben unheimlich viele Leute in der Beratung, die Mietschulden haben oder aber Leute, die eine Zusage haben von einem Bezirk, da wo sie ausziehen. Beispielsweise, also ich nehme es jetzt als Beispiel, wenn du bei Tempelhof-Schöneberg ausziehst und nach Pankow ziehst, dann muss erstmal Tempelhof-Schöneberg sagen, ja, die Wohnung ist okay, die entspricht der AV Wohnen, den Geldern und so weiter und so fort. Wenn der Sachbearbeiter es gut meint, sagt er ja, das ist in Ordnung. Dann gehst du nach Pankow, musst dir dort deine Kaution abholen. Dann sagt aber da der Sachbearbeiter, nee. Also das ist aber jetzt 2 Euro drüber in der Gesamtmiete, das geht gar nicht, ich streiche Ihnen das mal oder sowas in der Richtung. Dann sitzen die Leute wieder da. Oder aber die Kaution wird nicht bezahlt. Dann kommt der Vermieter und sagt, Moment mal, aber ich brauche doch mein Geld, was ich auch durchaus verstehen kann. War Herr Lindner nicht der Mieter von Herrn Spahn?
Ja, aber ich glaube, da gab es keinen Leistungsbezug bei dem Lindner.
Ach so, okay.
Also der hatte, glaube ich, die Kaution schon selber gehabt.
Meinst du?
Ja, ich glaube, ich nehme es an.
Hm.
Ja, aber ja, sonst ist das in der Tat ein Problem, weil wir haben ja sehr oft auch Vermieter, die sind durchaus kulant, was die Miethöhe betrifft. Die wollen in irgendeiner Art und Weise Menschen, die nicht so viel Geld haben, weil sie noch nicht arbeiten können und so weiter, ja irgendwie helfen und kommen denen mit der Miete entgegen und nehmen nur, was weiß ich, ich spreche es mal ins Unreine, ein 10er oder 9 Euro oder 8 Euro pro Quadratmeter und nicht 18, die sie sonst vielleicht kriegen könnten. Aber das machen sie oftmals dann nur ein einziges Mal, nämlich wenn sie diese Abwicklungsdilettantiererei da mitbekommen haben, mit hier fehlt die Kaution, da fehlt die zweite Miete, da kommt die vierte nicht. Das ist jetzt nicht so prall, dass sie das dann mit großer Begeisterung beim nächsten Mal nochmal neu versuchen.
Also ich habe einige wenige Hausverwaltungen, mit denen wir zusammenarbeiten und ich bin wahnsinnig glücklich, dass wir die haben. Aber auch denen geht das in zunehmendem Maße auf den Geist.
Du wolltest Sack sagen.
Ja, wollte ich. Aber ich wollte mich benehmen.
Das ist neu. gut, wir kennen uns wie gesagt schon etwas länger, insofern können wir auch so drüber reden. Nein, aber das ist in der Tat ein großes Problem, weil natürlich auch Vermieter zum Teil, je kleiner sie sind, desto mehr darauf angewiesen sind, dass Mietzahlungen monatlich kommen, weil sie ja auch irgendwelche Kreditraten meinetwegen dagegen zu stehen haben. Und selbst wenn sie das nicht haben, sagen sie halt irgendwann, naja, was habe ich damit zu tun, dass das Land Berlin oder irgendeine staatliche Institution es nicht auf die Kette kriegt, hier sauber die Mietzahlungen aufzunehmen. Und das so zu machen, wie es bei normalen Mietverträgen üblich ist, wo nämlich die Kaution gezahlt wird, bevor du überhaupt erstmal den Schlüssel in die Hand bekommst. Und wenn du die Kaution nicht gezahlt hast, kriegst du noch nicht mal den Zutritt zur Wohnung. Das machen die Leute ja schon mit, dass sie 3 Monate warten dürfen auf die Kaution in vielen Fällen. Aber durch diese Wechsel von Amt zu Amt gibt es da halt viele Reibungsverluste.
Und Herr Lindner, da kommt wieder meine Überforderung, weil ich muss dann mit den Ämtern telefonieren, wo vollkommen überforderte Sachbearbeiter sitzen, die mir erstmal eine Dreiviertelstunde lang erzählen, wie überfordert sie sind und wie furchtbar das ist, dass sie so viel Papierkram haben. Und ich dann immer sage, okay, wir sitzen aber im gleichen Boot. Ich kann es leider nicht ändern im Anfang.
Kommen wir mal kurz zu den Zahnärzten. Also wir haben ja jetzt gelernt, dass Asylsuchende die Zahnarztpraxen alle blockieren, weil sie Zahnersatz in größerem Umfang auf staatliche Kosten machen und du selber mit deinem Weisheitszahn gar nicht mehr hinkommst. Nach meiner Erfahrung ist das Problem aber, dass es ganz schön lange dauert, bis die überhaupt erstmal auf diesem Zahnarztstuhl sitzen dürfen.
Also soweit ich das mitbekommen habe, ist das tatsächlich so, dass die Leute erstmal ganz lange ohne Leistungen sind, ohne Medizinkarte sind. Sie kriegen meistens einen Wisch in die Hand gedrückt vom Sozialamt oder vom Jobcenter. Wir haben sie angemeldet bei der AOK oder bei der TK oder whatever. Und dann kriegen sie diesen Wisch in die Hand, aber noch keine Karte.
Richtig.
Die Ärzte erkennen diesen Wisch aber leider nicht an.
Also der Weg ist grob so, man geht zu irgendeinem Sozialamt, das haben wir ja gerade beschrieben, stellt da einen Leistungsantrag und dann meldet einen dieses Sozialamt, wenn man im Leistungsbezug nach Asyl-BLG ist, und das sind alle Ukrainer in die ersten Monate zumindest, bei einer von 4 Krankenkassen an. In Berlin gibt es ja diese elektronische Gesundheitskarte wenigstens, das ist ja in anderen Bundesländern anders. Und dafür sind 4 Krankenkassen zuständig nach irgendeinem Schlüssel, der da mal verwaltungsmäßig festgelegt wurde. So, dann gibt es einen Zettel, da steht halt drauf, ich habe dich angemeldet bei der AOK als Beispiel. 14 Tage, 4 Wochen später, irgendwo so an der Kante, wie ist der Zeitrahmen im Augenblick, kommt ein Schreiben von der AOK in dem Fall. Übrigens, guten Tag, du bist jetzt Kunde bei uns.
Von der AOK fast ungefähr 3 Monate später in der Regel jetzt mittlerweile. Von anderen Krankenkassen ein bisschen schneller. Die AOK ist nicht ganz so fix.
Ja gut, die haben auch die meisten Fälle.
Ja.
Gut, also irgendwann gibt es dann nach wie vielen Wochen auch immer dieses Schreiben von der Krankenkasse. Das ist das zweite Blatt Papier. Mit beiden Blättern könnte man rein theoretisch sich behandeln lassen. So ist es jedenfalls vereinbart.
Mit beiden Blättern kann man aber auch auf die Toilette gehen und sie benutzen, weil diese beiden Blätter bei vielen Ärzten nicht funktionieren. Jetzt rufst du dann eben einfach in der Clearingstelle an und sagst eben einfach, irgendwie diese Blätter haben nicht funktioniert. Und dann kriegst du dann gesagt, nee, müsste aber eigentlich funktionieren, wir haben doch mit denen was abgemacht. Dann sage ich, aber das nützt uns jetzt gar nicht, wo ist denn eigentlich die Karte? Dann kriegt man wieder zur Antwort, naja, die ist noch nicht da.
Genau, weil die Karte alleine ja schon, die hat einen bestimmten Produktionslauf, der nicht wegzudiskutieren ist. Und ansonsten sind die Wartezeiten auch so in etwa 8 bis 10 Wochen im Augenblick auf die Gesundheitskarte. Das heißt, wir haben eigentlich in vielen Fällen die Situation, dass die Leute, ich sag mal 3 Monate, vielleicht auch 4 leistungslos sind.
Genau.
Und also dann, was die medizinische Versorgung betrifft.
Genau, um den Zahnersatz anzusprechen, der viel besagte Zahnersatz, ist es so, dass du ja rein theoretisch, wenn du einen Zahnersatz hast, musst du ja zum Zahnarzt gehen. Du musst also einen Zahnarzt finden. Du musst eine Gesundheitskarte haben. Dann gehst du zum Zahnarzt und lässt dir einen Kostenvoranschlag machen. Genau wie jeder andere Deutsche. Dann schickst du das eben einfach zur Krankenkasse.
Ja.
Der Zahnersatz ist aber nicht so, dass der Zahnersatz eben einfach sofort bewilligt wird, genau wie bei Deutschen nicht. Und natürlich...
Naja, früher mussten wir uns immer irgendwie Aufenthaltspapiere zeigen lassen, um zu wissen, was hat jemand für einen Aufenthaltsstatus. Heute gucken wir einmal kurz auf die Zähne und wissen, aha, alles blinkt in hellweiß, kein Bio-Deutscher, kann nur ein Geflüchteter sein.
Kann nur ein Geflüchteter sein. Ja. Gestern war doch, glaube ich, Halloween, da gab es auch viele Zahnersätze.
Ja, da fehlten da Zähne.
Nee, da fehlten Zähne oder aber diese Dracula-Zähne oder sowas in der Richtung. Wenn das die Politiker meinen, dass es der Zahnersatz relativ schnell geht, ja.
Ja. Gut, das ist jetzt aber auch ein Problem, von dem wir gerade sprachen. Das trifft Ukrainer ja genauso, weil die sind ja auch erstmal im Asylbewerberleistungsgesetz Rechtskreis drin. Und erst wenn sie tatsächlich die Registrierung bei der Ausländerbehörde haben, beziehungsweise also sie können sich online registrieren lassen, können damit auch sofort arbeiten und haben diese ganzen Rechte aus dem Paragraphen 24, zumindest die Ukrainer, die Geflüchteten aus der Ukraine mit ukrainischer Staatsangehörigkeit. Aber dann dauert es im Grunde bis zum Jobcenter-Wechsel ja immer noch, bis sie den tatsächlichen Aufenthaltstitel haben, bis sie zum Jobcenter wechseln können. Das heißt, jeder Ukrainer, auch wenn er jetzt kommt, ist erstmal 3, 4, 5, 6 Monate im Asyl-BLG-Bezug.
Genau. Bis er eben einfach den Paragraph 24 in seinem Pass eingetragen hat und damit dann zum Jobcenter gehen kann. Wenn das geschehen ist, dann läuft es ein bisschen glatter, bis er umzieht. Oder sie.
Weil dann ist wieder die Antragsarie mit dem nächsten Jobcenter
dann
dran,
geht's im anderen Bezirk. Dann geht es wieder von vorne los. Und verliere bitte nicht den Ausweis. Mit dem Paragraph 24 drin.
Ja. Gut, das wäre ja ohnehin generell unclever, den Ausweis zu verlieren oder den Pass. Aber richtig, gut. Also wir haben das gleiche Problem bei Asylsuchenden wie bei Ukrainern. Wir haben bei beiden oder vor allen Dingen bei den Ukrainern das Problem dieser Leistungslosigkeit. Das ist bei Asylsuchenden in Berlin zumindest an dieser Stelle einen kleinen Tick besser, weil die haben ja erstmal in dieser Phase durchgängig das LAF als Ansprechpartner. Da haben wir nur das Problem im Augenblick, dass die Registrierungszeiten von den Menschen, die jetzt ankommen, auch extrem lange sind. Und bis da die Leistungen irgendwann mal aufgenommen werden, dauert es auch ewig lange.
Richtig. Und die Leute, die beispielsweise im Tempelhof Schöneberg in der Unterkunft 1 bis 3 vom Hangar sitzen, zum Beispiel, Flughafen. Kommen, genau, Tempelhof Schöneberg, der Flughafen, wenn die da jetzt angekommen sind, das sind Leute, die beim LAV eigentlich noch nicht registriert sind, die auch ohne medizinische Leistung sind, teilweise schon monatelang ohne medizinische Leistung. Nun kannst du das machen, wenn du einigermaßen gesund bist. Und die Leute, die 2015, 16 kamen, die haben eine lange Wanderung hinter sich, die sind körperlich fit gewesen, sagen wir es mal so. Aber die Leute, die jetzt da sind, das sind teilweise Leute, die nicht körperlich fit sind oder die eben einfach chronische Krankheiten haben. Und diese Leute haben die Arschkarte, auf gut Deutsch gesagt. Sprich, ja. Versuch mal Insulin zu bekommen, versuch mal eben einfach irgendwas anderes zu bekommen, wenn du keine Gesundheitskarte hast. Und versuch mal, vor allen Dingen haben diese Leute, die beim LAV noch nicht registriert sind, auch kein Taschengeld. Das heißt, ich habe im Hangar 1 Leute einziehen sehen, die Plastiktüten voll mit Flaschen gesammelt haben, damit sie wenigstens ein paar Cent in der Tasche haben. Weil sie kriegen kein Geld, sie kriegen keine medizinische Versorgung, sie kriegen nichts. Ein Medipoint. Im Hangar 1 bis 3, nada.
Gut. In Tegel gibt es ja sowas, da macht das DRK eine medizinische Station in irgendeiner Art und Weise. Aber auch alles, was man von da aus wahrnimmt, ist ja offensichtlich in vielen Fällen problematisch, mindestens dann, wenn es chronisch Kranke sind oder Menschen, die auf eine dauerhafte gesundheitliche Versorgung angewiesen sind.
Also die medizinische Versorgung in Tegel würde ich eben einfach auch als null und nichtig irgendwie erachten. Soweit ich das mitbekommen habe, gibt es sehr viele Leute, die in Tegel gewesen sind und die kaum medizinische Versorgung bekommen haben. Es ist auch nicht so, also es gibt einen Arzt, wenn ein Notfall da ist. Soweit ich jetzt eben einfach irgendwie erfahren habe, ist es tatsächlich so, dass es aber auch eine Kommandokette gibt, bis du einen Krankenwagen rufen darfst. Das heißt also, wenn du einen Krankenwagen brauchst, in Tegel, musst du den für dich zuständigen Menschen finden, der dann seinen Teamchef anrufen muss, der dann den Krankenwagen nach Tegel, also zum Hämorrhoidenfortsatz von Berlin, rufen darf.
Richtig, und das dauert ungefähr eine halbe Stunde, bis der da anruft und bis der Krankenwagen dann da ist, wahrscheinlich nochmal eine Viertelstunde. Das ist jetzt irgendwie nicht so richtig notfalltauglich.
Nicht wirklich.
Eigentlich müsste man den Krankenwagen schon bestellen, bevor man den Notfall hat.
Das wäre sinnvoll, ehrlich gesagt.
Okay, nun haben wir mit Tegel ja so ein paar Problemchen, nenne ich es mal. Nicht? Also das ist ja mal, wie gesagt, im April, glaube ich, eröffnet worden als reines Transitzentrum mit ein paar Betten drin, um dort eben Menschen für 1 bis 2 Tage unterzubringen. Ganz am Anfang funktionierte das auch, seit mindestens einem Jahr funktioniert das eben nicht mehr, weil eben die Übernachtungszeiträume immer länger werden und wir eben jetzt Menschen drin haben, die seit August oder September letzten Jahres dort schon wohnen. Was sich aber offensichtlich nicht entwickelt hat, mal abgesehen von den Kosten, die berühmten 40 Millionen pro Monat, also knapp eine halbe Milliarde pro Jahr, die ausgegeben wird für Tegel, ist das, was an Beratungsstrukturen dort eben vorherrscht. Wir hatten das ja schon mit den Leistungsanträgen. Dort findet eine reine Verweisberatung statt. Das heißt, da stehen Leute, die sagen dir, ja, für dich ist das Sozialamt Tralala zuständig, fahr da jetzt bitte mal hin. Du bist jetzt gerade erst seit 7 Minuten in Berlin, aber ist ja kein Problem. Du wirst ja wohl da irgendwie, wir zeigen dir noch, welche U-Bahn-Linie eventuell fahren könnte und das war's. Und dann landen die Leute, weil die Verweisberatung gab es zumindest auch zeitweise, gezielt bei Schöneberg hilft oder bei Moabit hilft oder wir hatten viele Leute, fast 4000 Beratungen am Alexanderplatz bei Wir am Alex, was wir damals gemacht haben im letzten Jahr, wo zum Teil von Ämtern direkt an Beratungsstellen verwiesen wird aus dem Bereich der Initiativen.
Ja. Das ist sehr lustig, weil die Leute dann eben einfach in diesen Zubringer zum Jungfernheide fahren, mit dem Zubringer zur Jungfernheide fahren und dann in Jungfernheide in die S-Bahn oder U-Bahn einsteigen. Nun hat die BVG eben einfach ein Zahlsystem, man nennt das Tickets.
Das ist neu.
Ja, das ist total neu eben einfach irgendwie. Das heißt mit anderen Worten, man müsste sich eigentlich ein Ticket lösen. Wenn du aber kein Geld hast, kannst du kein Ticket lösen. Für normale Asylbewerber gilt es eigentlich, und so steht es eigentlich auch auf der Seite von Berlin, gilt es eigentlich, dass sie die ersten 3 Monate logischerweise eine Karte bekommen, womit sie dann eben einfach die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen können, weil sie ja noch ohne Leistungen teilweise sind, beziehungsweise dass sich eben einfach weiter hinauszögern kann. Das gilt nicht für die Leute, die in Tegel sind. Die kriegen manchmal eine BVG-Karte und mit dieser einen BVG-Karte fahren Sie dann raus, ja, aber dürfen nicht mehr wieder zurückfahren oder müssen laufen oder Fahrrad fahren oder...
Ja, weil nur weil Sie beim Sozialamt XY aufgetaucht sind und den Antrag eventuell glücklich haben stellen dürfen, kriegen Sie ja noch kein Geld.
Das ja, dauert ja erstmal, meistens dürfen Sie den gar nicht glücklich stellen, weil Sie haben keinen Übersetzer dabei und die Sozialämter sind meistens eben einfach der Ansicht, dass Sie ein deutsches Amt sind und als deutsches Amt eben einfach Deutsch sprechen. Selbst wenn du Englisch sprichst, hast du nicht unbedingt die Möglichkeit eben einfach irgendwie, dass dir jemand zur Hilfe eilt.
Nee, und die Übersetzungsteams, die es gab, ich weiß gar nicht, ob es noch welche gibt. Ich glaube, die sind inzwischen überall wieder abgeschafft worden.
Die gibt es teilweise aber auch nicht. Die gibt es aber teilweise auch nur noch für einen Tag. Diesen Tag kriegst du aber nicht genannt.
Ja, weil die Menschen in Tegel machen ja nur eine Verweisberatung. Die können ja keinen Tag nennen.
Ich bin überfordert, Herr Lindner. Ja, ich bin überfordert. Mhm.
Gut, also ich meine, wir müssen auch diese 40 Millionen vielleicht mal in Relation setzen, weil wir kämpfen wie die Geisteskranken schon seit 2021 um die sogenannten bezirklichen Integrationsfonds. Das sind mal ursprünglich 12 Millionen Euro gewesen, für jeden Bezirk 1 Million, ist mal entstanden im Rahmen des Gesamtkonzepts zur Partizipation und Integration Geflüchteter, beschlossen im Jahr 2018. Hat sich dann ein bisschen weiterentwickelt und dann bekam der eine Bezirk ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, aber es blieb immer so bei 12 bis 13 Millionen. Bis es dann in 2021, weil es kommen ja keine Flüchtlinge mehr, komplett gestrichen werden sollten, dann ist es nochmal verlängert worden um ein Jahr auf diesen 12, irgendwas Millionen und wurde dann eigentlich formell schon in diesem Jahr abgesenkt auf 6,8 oder 9, also auf 75% dieser ursprünglichen Zahl. Was noch nicht so ganz auffiel, weil man es wieder mit ungefähr 5 Millionen Ukraine-Mitteln, die vom Bund kamen, aufgestockt hat auf wieder 12 bis 13 Millionen. So, genug der Zahlenspiele. Wir sind jetzt wieder an dem Punkt, dass wir auf der einen Seite im letzten Jahr den größten Zugang an Geflüchteten nach Berlin hatten seit 2015 und im Zweifelsfall sogar mehr als 2015. Und auf der anderen Seite diese Integrationsfondsmittel eben auf 6,9 respektive nach ersten haushalterischen Beratungen 7,9 stehen und sich jetzt eventuell auf 9,9 erhöhen sollten, aber eigentlich ja doch auch so schon nicht ausreichen, wenn ich mir die Zahlen angucke.
Es reicht überhaupt nicht aus. Es reicht überhaupt nicht aus. Also wir selber, unser Infopoint wird gefördert von dem bezirklichen Integrationsfonds und von Tempelhof-Schöneberg. Wir dürfen eigentlich rein theoretisch nur Leute aus Tempelhof-Schöneberg beraten. Also die Leute, die im Sieben geboren sind und eben einfach die Leute, die in Tempelhof-Schöneberg wohnen, leben. Nun haben Flüchtlinge die wirklich unangenehme Eigenschaft, sie ziehen tatsächlich von einem Ort zum anderen, also innerhalb von Berlin. Ja. Also wenn du eine Wohnung bekommst, ja. Also wenn du eine Wohnung, es ist unfassbar. Also das ist
schlimm.
Ja, das ist wirklich eine ganz gemeine Geschichte. Mhm. Und wenn sie dann umziehen, durften wir sie rein theoretisch nicht mehr beraten, machen wir aber und wir schicken sie nicht weg. Dieser bezirkliche Integrationsfonds ist aber jetzt gekürzt worden. Das heißt, mit anderen Worten, wir sehen dem nächsten Jahr ins Auge und wissen, dass wir mit weniger Geld arbeiten müssen.
Ja, nun gut. Jetzt wird Herr Buschmann wahrscheinlich sagen, oder Herr Lindner, oder beide zusammen. Ja, also Frau Braun, dann beraten Sie ja sozusagen illegale Migranten in Deutschland auch noch illegal, weil Sie ja dann eventuell im falschen Bezirk wohnen oder in den falschen Geburtsmonat haben.
Ja, das überfordert mich wirklich.
Ist jetzt doppelt Illegalität, ist es dann schon wieder legal? Oder
das, ja,
minus
wahrscheinlich.
Minus ist plus oder so?
Ja, ich schätze mal.
Okay.
Aber die Denkweise überfordert mich auch.
Also unsere Forderung wäre doch jetzt eigentlich, stock den Integrationsfonds auf einen halben Monat Tegel auf. Das wären dann 20 Millionen. Das wäre doch schon mal eine Hausnummer.
Wie? Also Tegel soll jetzt noch mehr Geld bekommen?
Nein. Der halbe Monat Tegel kostet 20 Millionen Euro.
Ja.
Und wenn man das als Integrationsfonds hätte, wären das ja zumindest schon mal 7-8 Millionen Euro mehr als bisher im Jahr.
Ja,
für
das,
alle.
Das wäre schön, wenn
statt
ich
nur in Tegel.
Wenn ich zum Beispiel in Tegel bin und wie gesagt, ich bin sehr häufig in Tegel, dann sehe ich 5-6 Mitarbeiter, die da rumstehen, Nase bohren, Handy gucken, was auch immer eben einfach irgendwie. Und das Ergebnis ist, sie dürfen nichts machen. Sie haben Arbeitsanweisungen, nicht zu helfen.
Richtig. Das haben wir gerade irgendwie mitbekommen, dass es da auch offizielle Anweisungen gibt, die sehr lang sind über die Dinge, die gar nicht getan werden dürfen.
Richtig.
Also ist, glaube ich, länger das, was nicht getan werden darf, als das, was gemacht werden muss.
Genau, oder Sachen, die es nicht gibt. Also ich war neulich zu einer Besichtigung mit der Öffentlichkeitsarbeitsstelle vom LAF, war ich oben und ich hatte mal nachgefragt, wie sieht es eigentlich aus in der Ankunftsstelle für die Leute, die LGBTQ sind, Transmenschen beispielsweise. Mhm. Transmenschen haben in Berlin die Möglichkeit, wenn sie sich denn outen, dass sie Transmenschen sind, haben in Berlin die Möglichkeit, hier zu bleiben, weil es natürlich Sinn macht, dass sie eben einfach nicht in ein Dorf nach Hinterpose-Muckel kommen, sondern dass sie eben einfach in einer Stadt sind, wo buntes Leben auch gelebt wird.
Ja.
Noch wird das ja in Berlin. Das heißt, mit anderen Worten, diese Leute müssen sich aber irgendwo outen können. Und dann wurde uns gesagt, ja, das ist überhaupt kein Problem. Die Leute erkennen das. Ich sage, welche Leute denn erkennen das? Na, die Leute, die da stehen, die einen Regenbogen-Button haben. Ich bin dann zu einer Gruppe hingegangen, zu der ersten Gruppe hingegangen und habe gesagt, gibt es hier jemand mit einem Regenbogen-Button? Ich wurde gefragt, was ist denn ein Regenbogen-Button? Das heißt, also diese Outing-Möglichkeit gibt es nicht, aber die Leute sind ja geschult. Also wir nennen die ganz gerne Transpotter.
Ja, abgeleitet von Trainspotter?
Ja.
Natürlich. Das ist auch eine schöne Jobbezeichnung, ja. Es beschreibt aber das Problem sehr gut, dass wir seit April 2022 einen Senatsbeschluss haben zu genau diesem Thema, die Identifikation von besonders Schutzbedürftigen beim Betreten des ersten Zeltes in Tegel, wie das geregelt wird. Das Problem ist, dass die Umsetzung dem ein wenig hinterherhinkt. Jetzt hat man offensichtlich schon wenigstens Regenbogen-Buttons
gekauft. Die aber nicht existent sind.
Ja, dann würden die Leute ja angesprochen werden, wenn sie die tragen würden, eventuell.
Ah, das stimmt. Und wichtig ist ja, in Tegel zu arbeiten und nicht angesprochen zu werden. Ich verstehe. Ach, ich habe das hier. Ich bin überfordert. Ja, ich gebe zu, Herr Lindner, ich bin überfordert. Wir kommen zu dem Schluss. Ich bin überfordert.
Ich habe auch mit großer Freude lesen können, dass man ja Leistungen im Asyl-BLG noch weiter kürzen könnte. Unter anderem deswegen, weil die mediale Versorgung in Flüchtlingsunterkünften ja so sensationell gut ist. Also es ging jetzt konkret darum, dass man Anteile für Mediennutzung und WLAN und Telefonie und ich glaube auch Zeitungen und so weiter, das könnte man alles rausstreichen, weil das gäbe es ja alles in Gemeinschaftsunterkünften. Ich muss gestehen, mir ist das jetzt seit 2015 noch nicht so oft begegnet, also weder der Fernsehraum noch die Bibliothek, die in 27 Sprachen verfügbaren Zeitungen habe ich noch nirgendwo gesehen. Und ich kann mich auch dunkel entsinnen, dass wir mit dem WLAN gerade zu Corona-Zeiten lange Diskussionen hatten. In Unterkünften, da ging es ja um das Thema Beschulung zu Corona-Zeiten und digitale Endgeräte und all solche Späßchen. Und wir stellten fest, dass mit dem WLAN das nicht so ganz sauber läuft mit der Vollausstattung.
Es hat sich immer noch nicht sehr viel verbessert. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, wenn ich nach Tempelhof gehe und in den Hangar gehe und in 12 Quadratmetern 4 Betten aufgestellt sind, ein Tisch und 2 Stühle, da habe ich noch nie so einen Hochglanzbildschirm gesehen, wo die Leute dann eben einfach irgendwie die Beine hochlegen konnten und Fußball gucken konnten, nee, oder sowas.
Das Problem ist ja auch, dass du aus Brandschutzgründen eigene elektrische Geräte in Unterkünften sowieso gar nicht betreiben darfst.
Ach.
Ja.
Ach, du könntest die aber, sagen wir es mal, du könntest die doch hinstellen und nicht anstellen, weil du ja sowieso keinen WLAN hast.
Na, das ist zu risikoreich, weil es könnte ja sein, dass einer das nicht richtig versteht und dann trotzdem anschließt.
Ohne WLAN?
Ohne WLAN.
Aha.
Egal wie, aber es kann ja dann drinnen.
Die Fragen allerdings damals während der Corona-Zeit mit den WLAN, an die kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Wir stellten also immer wieder die Frage, gibt es denn WLAN in den Unterkünften? Und die Antwort war, ja, in den Büros der Mitarbeiter.
Ja.
Dann haben wir die Frage spezifizierter gestellt, gibt es denn WLAN in den Unterkünften, auch in den Gemeinschaftsräumen zum Beispiel? Und dann kam während der Corona-Zeit, ja, aber die sind geschlossen wegen Corona.
Richtig. Und dann ging es immer noch um die Kostenfrage. Und dort wurde dann irgendwann auch gesagt, ja, also wir haben dann auch schon mal überlegt, Unterkünfte mit WLAN auszustatten, auch von Beginn an. Also es sind ja auch viele Unterkünfte neu gebaut worden, diese sogenannten MUFs. Die sind ja wie sozialer Wohnungsbau in den Grundkonditionen zumindest mal errichtet worden. Aber da gibt es auch kein WLAN, weil das ist eben aus Kostengründen dort nicht vorgesehen worden, weil es nicht notwendig wäre.
Ist ja nicht notwendig.
Nein.
Die Geflüchteten können ja weder lesen, noch können sie eben einfach digitale Sachen benutzen. Also warum?
Naja, deswegen kann man es jetzt eigentlich auch kürzen.
Ja, im Grunde genommen, es ist ja so, dass die Flüchtlingskrise ja auch 2015 war. Jetzt gibt es die nicht mehr. Das heißt, mit anderen Worten, wir können das alles kürzen.
Ja.
Ich bin überfordert.
Ich merke das schon. Ich bin ganz betroffen, dass du jetzt diese vielen Überforderungen auf einmal artikulierst.
Ja, ich bin wirklich überfordert. Gut, dann haben wir noch die Kinder. Wir haben die Kinder, die mit nicht vorhandenen WLAN in die Schule gehen.
Zu
Corona beschult wurden.
Von der Lehrerin, die keine E-Mail-Adresse hatte, weil sie gesagt hat, das ist meine Privatsphäre.
Richtig, eben einfach um und dann eben einfach ohne WLAN sozusagen dem WLAN-Unterricht von der nicht vorhandenen Lehrerin folgen durften, ohne das Endgerät. Oder ich hatte auch sehr schön eben einfach, ich hatte dann irgendwann glücklicherweise für eine geflüchtete Familie die Endgeräte endlich aus der Schule bekommen und es dauerte dann noch 2 Monate, bis ich das Passwort bekam.
Ja, man muss das aus Sicherheitsgründen auch trennen. Das ist wie bei, kennst du mit deiner EC-Karte auch, da wird die Geheimnummer auch später zugeschickt.
Ich bin überfordert. Heute sieht es so aus, dass man da auch eine radikale Lösung in Berlin gefunden hat. Wir beschulen die Kinder einfach nicht mehr.
Naja, wie auch?
Nicht? Ja.
Keine Lehrer, keine Räume, keine E-Mail,
kein WLAN. Keine Wohnadresse. In Tegel beispielsweise, seit mehr als einem Jahr, sind die Kinder werden ohne Schulplätze gelassen, weil es ja besser ist. Weil dann braucht man ja kein WLAN, kein Endgerät, keine Lehrerin, keine Schulen.
Das ist eigentlich clever gelöst.
Ich finde, es ist auch, im Grunde genommen habe ich es einfach nicht verstanden, deswegen war ich überfordert.
Ja.
Ich glaube, wir werden jetzt langsam zu sarkastisch.
Findest du? Ich finde, das ist irgendwie so ein Alltagsrealismus, wenn man irgendwie sich im Geflüchtetenbereich aufhält und da arbeitet, weil wir immer hören, wie rasant toll das alles läuft und neuerdings jetzt in den letzten Monaten von Bundesebene, wer da alles zu viel Geld kriegt und mit wem man was nicht alles machen müsste, weil die Leute sind ja nur, also die werden hier medizinisch nicht betreut, gehen nicht zur Schule, haben kein Taschengeld und das Geld müssen wir jetzt aber kürzen, weil deswegen sind sie ja hier, weil sie das Geld, was sie nicht haben, dann an die Schlepper und die Familien überweisen.
Ja.
Okay, ich wollte es jetzt nur noch mal grob verstehen.
Also du hast es wohl verstanden. Ich bin überfordert noch mit dieser Denkweise. Ich habe aber noch eine schöne Geschichte, die ich gerne erzählen möchte.
Ja, bitte.
Eine meiner Lieblingsgeschichten ist von einem meiner Lieblingsämter. Das ist das Jobcenter Charlottenburg, für mich der FC Bayern der Doofheit. Und dieses... Also Charlottenburg hat mir mal, als ich dann nachfragte, warum denn für die Tochter kein Geld gezahlt wird, erklärt, der Vater ist in der Ukraine, die Mutter war ja schon vorher in der Ukraine von dem Vater, der Vater hat ein Recht auf sein Kind und infolgedessen muss das Kind hier nicht eben einfach voll finanziert werden, weil die Hälfte der Zeit des Kindes ja sozusagen dem Vater zusteht. Als ich dann sagte, der Vater ist an der Front, sagte die Frau mir doch tatsächlich ins Gesicht, ja und?
Ja gut, also das
ist... Also ich kann das verstehen, also der Vater meines Kindes würde das ja sein Kind wahrscheinlich mitnehmen an die Front. Das wäre für den kein Problem und es wahrscheinlich in die Front noch stellen, aber...
Das ist doch eine Schule fürs Leben.
Das ist eine Schule fürs Leben, ohne WLAN, aber der Punkt ist an der ganzen Geschichte ist eben einfach, welcher Vater nimmt das Kind an die Front? Als ich dann sagte, welcher Vater nimmt das Kind an die Front und in der Ukraine ist Krieg oder sowas in der Richtung, wurde mir von dieser Frau geantwortet, ja, das müssen wir prüfen. Ich sage, ja, dann lesen Sie doch Zeitungen. Dann sagte sie, nein, wir müssen das prüfen. Die haben das tatsächlich in Charlottenburg-Wilmersdorf 4 Monate lang geprüft, ob in der Ukraine Krieg ist.
Ja, oder ist da jemand hingefahren und hat geguckt, wo der Vater an der Front da gerade irgendwie lebt und ob da eventuell ein Raum sein könnte für seine Tochter?
Ich weiß es nicht. Da sind bestimmt mehr Schulräume frei als hier in Berlin, ja.
Gut. Ja, das Tragische dabei ist, du kennst das, ich habe ja da schon diverseste Male drauf verwiesen. Das Schöne ist, wenn man beim Jobcenter einen Antrag stellt, das konnte man ja oder kann man ja auch digital machen. Und dann füllt man den aus und so weiter. Und dann kriegt man in aller Regel in Telefonbuchdicke einen Umschlag zugeschickt mit 126 verschiedenen Formularen. Nämlich alles, was das Jobcenter in diesem Leben jemals erfunden hat, wird in diesen Umschlag gepackt mit der Bitte, es auszufüllen. Und dann sitzen dort Menschen, die sich natürlich in dem ganzen System nicht auskennen und auch die Sprache nicht richtig können, an diesen 126 Formularen und verzweifeln, weil sie gar nicht wissen, was davon auszufüllen ist und was nicht. Auf der anderen Seite gibt es aber von der Bundesagentur für Arbeit schon seit April letzten Jahres eine sehr detaillierte Weisung an alle Jobcenter, was das Thema Ausfüllen von Formularen betrifft. Und ein beliebtes Spiel ist, dass regelmäßig nach, genau bei dieser Konstellation, danach gefragt wird, doch diese Bögen bitte auszufüllen wegen der Unterhaltspflicht des Vaters, der an der Front ist. Und genau dieser Bogen als Beispiel ist aufgeführt von wegen in der Weisung der Bundesagentur, nein, bitte nicht ausfüllen, ist sinnlos, brauchen wir nicht.
Tja.
Wird nicht geprüft. Nichtsdestotrotz kriegt man, das ist glaube ich UH1 bis UH4, genau diese Formulare in schöner Regelmäßigkeit beim Erstantrag zugeschickt und man kriegt auch wieder das Bemerken von wegen UH1 fehlt, ja, deswegen noch kein Geld.
Ja, das sind 8 Blätter. Ich hatte neulich eine Frau mit 3 Kindern, also 8 mal 3. Das war sehr schön. Eben einfach, die Blätter müssen alle einzeln ausgefüllt werden. Und als ich dann wagte, sie zu kopieren, hatte ich eine wirklich sehr nette Frau am Apparat, die sagte, da war jemand so klug und hat die Blätter teilweise kopiert. Ich so, ja, das war ich. Ich hatte keinen Bock mehr, 8 Blätter einzeln auszufüllen. Ja, das ist korrekt. Es macht keinen Sinn, darauf zu verweisen, dass es eben einfach diese Anweisung gibt, weil keiner kennt diese Anweisung korrekt.
Ja, das ist schön. Also ich meine, in vielen Fällen hat es geholfen, dass man darauf verweist, aber das ist ja unabhängig davon, ist es einfach tragisch, dass man die Jobcenter auf die eigene Anweisung verweisen muss, weil die haben jetzt mit 1,1 Millionen Ukrainern bundesweit zu tun gehabt. Die sollten eigentlich auf der Pfanne haben, dass es diese Weisung überhaupt gibt. Und eigentlich müsste da so ein Zettel hängen, so wie ich ihn selber mal ausgedruckt habe, als wir damals am Alexanderplatz beraten haben und diese angefangen haben, diese scheiß Anträge auszufüllen, hing da auch ein Zettel, welche Formulare ausgefüllt werden müssen und welche nicht nach dieser Weisung. Das könnte man ja beim Jobcenter genauso machen.
Na, wir geben den Leuten ja schon die Zettel mit. Wir kopieren
meine Zettel?
Nein, nicht deine Zettel, aber wir kopieren teilweise die Anweisungen, geben sie den Leuten mit, die werden dann vor ihren Augen zerknüllt. Das gibt es auch. Eine sehr schöne Anweisung hatten wir neulich, beziehungsweise ein Amt, ach, es war wieder Charlottenburg-Wilmersdorf, es tut mir furchtbar leid, die hatten die Anweisung, kein Bekleidungsgeld mehr an die Leute auszuzahlen, weil es in Tegel ja eine Kleiderkammer gibt. Als ich dann in Tegel anrief, fiel das andere Ende von der Leitung, das war die Chefin von Tegel, fiel vor Lachen vom Stuhl. Und sagt, das kann doch nicht wahr sein, dass hier eine Kleiderkammer eben einfach irgendwie für das normale Bedürfnis von Menschen zuständig ist. Die Menschen haben alles verloren. Sie kommen hier an mit Sommerklamotten. Es wird ein bisschen zugig. Und insofern haben sie natürlich ein Recht auf Bekleidungsgeld. Diese Anweisung ist schon mehrfach eben einfach wieder weitergegeben worden, dass das eben einfach irgendwie gemacht werden soll, dass Bekleidungsgeld ausgezahlt werden soll. Und trotzdem gibt es immer wieder sehr schlaue Sachbearbeiter, die dann schreiben, nee, es gibt ja Kleiderkammern. Mhm.
Weil auch das schon mal übrigens von einer anonymen Mitarbeiterin vom LAF, soweit ich mich erinnere, falsch kommuniziert wurde. Es ist nicht so, dass man jeden Monat Bekleidungsgeld bekommt und damit dann wie bei Gucci am Kudamm irgendwie einkaufen zu gehen, sondern es gibt 2-mal im Jahr Bekleidungsgeld. Im Maximalfall, nämlich einmal im Sommer und einmal im Winter. Und wenn man das einmal bekommen hat, dann gibt es normalerweise gar kein Bekleidungsgeld mehr, weil man das ja aus dem Bürgergeldregelsatz oder aus welchen Leistungssätzen auch immer bitte selbst zu erbringen hat. Und das sollte man zum Thema Asyl-BLG und diesen Kürzungsgedanken, die da immer wieder auftreten, ja auch irgendwie nochmal sagen. Eigentlich ist das Geld auch dazu gedacht, dass die Leute selbstbestimmt entscheiden können und auch zum Teil selbstbestimmt entscheiden müssen, wann sie wofür wie viel Geld ausgeben, weil eben ich kann mir eben nicht jeden Monat Kleidung für 18,36 Euro kaufen. Ich habe jetzt den genauen Satz, der als Kleidungsgeld im Regelsatz drin ist, nicht im Kopf. Aber ich kaufe eben nicht jeden Monat für 18 Euro irgendetwas, sondern irgendwann mal etwas für 50 vielleicht. Das heißt, ich muss in dem über 2 oder 3 Monate ansparen. Dazu muss ich aber überhaupt dazu in der Lage sein, ansparen zu können.
Wenn ich aber hierher komme, nur ein Sommerkleidchen anhabe und genau. Es zugig wird, dann brauche ich jetzt und sofort ein Sommerkleidchen.
Deswegen dieses Bekleidungsgeld im Sommer respektive im Winter. Das im Winter ist etwas höher und das im Sommer etwas niedriger. Aber nichtsdestotrotz, wir reden jetzt hier nicht von Tausenden von Euros, sondern von, ich glaube, 150 oder sowas sind es in etwa. Gut, also jetzt haben wir schön rausgearbeitet, dass du nachhaltig überfordert bist.
Ich bin nachhaltig überfordert. Ich bin nachhaltig überfordert von der Forderung von einigen Politikern, wo ich einfach sage, einfach mal lieber Klappe halten, die Sachleistungen verlangen. Davon bin ich nachhaltig überfordert. Ich bin nachhaltig überfordert, weil eigentlich geht es doch hier im Grunde genommen darum, und das ist ja die Forderung, Menschen, die hierher kommen und wir haben Fachkräftemangel, eventuell zu ermächtigen, zu empowern, wie das so schön neudeutsch heißt, hier auch ein eigenständiges Leben zu führen. Genau. Wenn ich sie aber mit Sachleistungen abspeise, dann führe ich sie ja in eine gewisse Abhängigkeit, in eine gewisse Blödheit.
Ja, das muss man wohl so sagen. Also ich meine, wir können jetzt gerne mal vielleicht auf die Punkte kommen, wo wir aus unserer Sicht sagen, dass die sich eigentlich besser sofort als erst übermorgen ändern sollten. Und ich glaube, dazu gehört dieses Thema Arbeitsverbote aufheben oder ich nenne es auch mal nicht nur das, Arbeitsbeschränkungen auch aufheben mit dazu.
Ja, also wir haben einen massiven Fachkräftemangel und ich habe ganz häufig die Situation, dass Leute zu mir kommen und sagen, ich bin gerade aus der Ukraine oder wo auch immer her geflohen. Ich spreche meist 5 Sprachen oder was auch immer. Ich nehme jetzt mal das Beispiel, das hatte ich vor gar nicht so langer Zeit. Ich bin in der Ukraine Chirurg gewesen, ich spreche 4 Sprachen fließend. Ich könnte hier eigentlich sofort einsteigen als Chirurg. Die Antwort, die ich dann geben muss, ist, das Zulassungsverfahren, etc. und so weiter und so fort, kostet uns alleine schon, na komm, Christian, sag mal, 3/4 Jahr. Ja,
anderthalb.
Mindestens.
Also Ärzte ungefähr anderthalb.
Richtig, so anderthalb das, Jahre. Kenne. Dann kommt die kanadische Botschaft, geht durch die Flüchtlingsunterkünfte und sagt, Heidewitzka, herzlich willkommen in Newfoundland, gibt es noch Plätze? Kommt her, ihr kriegt 3.000 Euro und ein Ticket, eben einfach irgendwie und ihr könnt sofort anfangen zu arbeiten. Ja. Wo ist bitte das Problem? Warum können wir das hier nicht machen?
Also nun können wir vom Grundsatz her nachvollziehen, dass nicht jeder, der sagt, ich bin Arzt, dass der sofort am nächsten Tag am OP-Tisch steht, aber nichtsdestotrotz, die Verfahren dauern halt ewig lange. Jetzt haben wir mit den Ukrainern ja eigentlich eine Gruppe erstmal, die hat ja nur in Anführungsstrichen damit zu tun, mit dem Thema Anerkenntnisse von Qualifikationen als Lehrer, als Arzt oder sowas. Wir haben ja aber auf der anderen Seite noch die Asylsuchenden, bei denen ist es ja so, da gibt es ja real echte Arbeitsverbote die ersten Monate. Und dann haben sie natürlich auch alle das Problem, selbst wenn sie dann irgendeinen Job finden, dass sie dann entweder im Asylverfahren sind oder nach Ablehnung, auch mit Duldung meinetwegen, dann können sie zwar zum Teil formell betrachtet arbeiten, aber natürlich immer nur nach Erlaubnis durch die Ausländerbehörde. Und das heißt, nach meinen Zahlen in etwa 3 Monate warten, bis die Ausländerbehörde eventuell mal die Beschäftigung gestattet hat. Dann steht ja dann in dem Aufenthaltspapier, was ich habe, auch konkret drin, Beschäftigung als Eisverkäuferin bei Firma Tralala bis zum gestattet. Und wenn jetzt jemand feststellt, okay, Eis verkaufen, erstens, wir haben jetzt Herbst, da gibt es kein Eis mehr, ich stelle jetzt um auf Wildverkauf, dann musste theoretisch die Arbeitserlaubnis von der Ausländerbehörde ein zweites Mal genehmigt werden, dauert wieder 3 Monate, sodass wir einfach eine komplette Blockade haben an der Stelle, auch durch die langen Bearbeitungszeiten, die die Ausländerbehörden nicht nur in Berlin, sondern in Gesamtdeutschland haben. Und das andere Problem, was dabei noch besteht, ist natürlich, welcher Arbeitgeber stellt denn jetzt jemanden ein und sagt, okay, ich habe hier eine relativ hochqualifizierte Stelle und ich suche einen relativ hochqualifizierten Menschen, für den ich vielleicht auch die ersten 6 Monate mehr investieren muss über eine Ausbildung innerhalb meines eigenen Betriebes, um den fit zu kriegen für diesen konkreten Job innerhalb meines Unternehmens. Wenn auf der anderen Seite steht, der ist im Asylverfahren oder er ist schon abgelehnt und ich überhaupt keine Perspektive habe oder zumindest vermeintlich keine habe, wie lange der Mensch überhaupt bleibt.
Das ist sicherlich eine Schwierigkeit. Das ist aber auch noch eine Schwierigkeit, welcher Arbeitgeber stellt heutzutage noch sofort jemanden eben einfach unbefristet ein. Du stellst ja eigentlich momentan, die meisten Leute bekommen befristete Verträge. Das heißt also 1 Jahr, dann wird das nochmal um 1 Jahr verlängert. Wenn du das 3. Mal verlängert hast, dann wird das eben einfach meistens entfristet. Das heißt, du kriegst einen unbefristeten Arbeitsplatz. Wenn du aber am Ende dieses Jahres bist, dann musst du das wieder neu genehmigen lassen. Das heißt, du musst nochmal die Arbeitsagentur anrufen, und zwar die Arbeitsagentur in Düsseldorf anrufen, die dann Kontakt aufnimmt mit der Arbeitsagentur in Erfurt, die dann Kontakt aufnimmt mit der Ausländerbehörde. Und dadurch kriegst du das Ganze genehmigt.
Genau. Das heißt, wir reden nicht nur über Arbeitsverbote, wo es jetzt neuerdings irgendwie ständig heißt, nach 3 Monaten dürfen die ja alle arbeiten. Erstens stimmt das auch nicht so hundertprozentig, aber lassen wir diese Petitessen mal beiseite, weil das hängt ja zum Teil auch noch an der Frage, mit welcher Art von Unterkunft bin ich im Augenblick. Weil solange ich in einer Aufnahmeeinrichtung wohne, habe ich auch damit schon durch die Präsenz in dieser Aufnahmeeinrichtung ein Arbeitsverbot, aber unabhängig davon, ich habe halt diese, das, was ich eben Arbeitsschwierigkeiten oder Probleme benannte, natürlich noch obendrauf. Ich muss eben jeden Job in dieser Phase immer genehmigen lassen. Ich kann nicht wechseln, wie ich will. Und ich muss mir das sehr oft genehmigen lassen, weil, was du eben selber sagtest, die Beschäftigungen halt meistens oder in vielen Fällen kurzfristig sind und auch tendenziell eher natürlich einfacherer Natur. So, aber wenn ich jetzt am 1. Mai meinen Biergarten eröffnen will und 15 Leute für einen Service brauche, zum Spülen und zum was weiß ich nicht alles.
Dann musst du im Januar anfangen, damit zu, die Leute anzuwerben. Die müssen dann Richtig. Vom Januar an bis zum 15. Mai oder whatever eben einfach warten, bis sie diese ganzen diese ganzen Prozesse durchhaben. Ja. Das macht kein Arbeitgeber.
Das heißt, der Integrationsprozess von Herrn Aiwanger, der ja sagt, ein Syrer hat in 3 Stunden geschnallt, wo er das Bier hinzubringen hat oder so ähnlich war die Formulierung, der ist ja damit schon gescheitert.
Ja, ich weiß nicht, versteht Herr Aiwanger überhaupt? Eben einfach versteht.
Syrisch?
Ne, Syrisch sowieso nicht. Aber Bier? Ja, Bier ja.
Bier versteht er.
Bier versteht er.
Das ist nachhaltig bewiesen.
Ja, gut, da bin ich auch nicht überfordert mit. Aber ja, also... Lange Rede, kurzer Sinn. Der Punkt ist an der ganzen Geschichte, ist eben, dem ist nicht so. Nach 3 Monaten kannst du keine Arbeit aufnehmen. Die Leute, die hierher kommen, die sprechen klar zu Beginn kein Deutsch. Sie müssen einen Integrationskurs machen.
Also wir müssen uns schon mal entscheiden, sollen die Leute erst Deutsch lernen am besten, damit wir dann auch ihre Qualifikationen...
Aber es gibt doch keine Integrationskurse.
Ja, das ist ein anderes Thema. Aber ich meine, die Grundsatzentscheidung muss ich doch am Anfang treffen. Finde ich es besser, dass die Leute erst Deutsch lernen, weil ich damit ja auch vielleicht sie in die Möglichkeit überhaupt erstmal versetze, in ihrer Qualifikation zu arbeiten. Du kannst ja nicht als Lehrer, selbst wenn du die Ausbildung hast und anerkannt wirst und so weiter, kannst du nicht als Lehrer arbeiten, wenn du die Deutschkenntnisse nicht hast.
Ja? Aber wir brauchen doch keine Lehrer, weil wir keine Schulplätze mehr vergeben.
Ach so.
Also im Grunde genommen ist die Berliner Lösung eine sehr kluge Lösung. Wir bringen den Leuten nichts mehr bei, sie haben auch keine Möglichkeit mehr, was zu lernen, dann haben wir auch keine Arbeit mehr damit.
Okay. Dann rede ich jetzt mal für andere Gegenden in Deutschland vielleicht, wo das mit dem Lehrer doch noch irgendwie eine Relevanz hat. Also wir müssen es eben doch entscheiden, erst Sprachkurs und dann arbeiten oder irgendwie sofort in Arbeit. Dann ist das aber in aller Regel prekär und den Sprachkurs muss man ja trotzdem irgendwie machen. Und mit nebenbei ist das alles so ein bisschen schwierig. Aber zumindest müssten doch die Sprachkurse erstmal angeboten werden. Und zwar auch so, weil wir jetzt zum Beispiel wieder Ukrainer, wir haben ungefähr 2/3 der Geflüchteten aus der Ukraine sind Frauen. Und die meisten davon sind auch noch mit Kindern hier, die unterschiedlich alt sind. Das heißt, die haben doch komischerweise immer diese Limitationen mit dem, mit Sprachkursen, die jeden Tag von 8 bis 16 Uhr sind oder so.
Richtig. Sie haben die Limitation, weil sie ja Kinder haben und diese Kinder auch verpflegen müssen und die Kinder ja nicht in die Schule gehen können, weil wir haben ja die Berliner Lösung. Die Berliner Lösung heißt eben einfach keine Schulplätze. Heißt eben einfach irgendwie, sie haben gar keine Möglichkeiten. Das ist eine sehr interessante Sache, aber ich hätte eine Lösung.
Ja, bitte.
Ich hätte eine Lösung. Also, der Asylbewerber, der sofort arbeiten muss, kann ja sowieso in der Unterkunft, wo er, wenn er Arbeit hat, übrigens pro Bettwanze ziemlich horrende Summen zahlen muss teilweise.
Da kommen wir gleich noch drauf.
Da kommen wir nämlich gleich auch sicherlich noch drauf. Dieser Mensch kann wahrscheinlich in der Unterkunft sowieso nicht schlafen, weil da ja zu viel Remi-Demi ist oder sowas in der Richtung. Das heißt, er könnte die Nächte dazu nutzen, einen Online-Kurs zu besuchen mit der deutschen Sprache, wenn es WLAN geben würde.
Ja, das ist jetzt das Blöde, nicht? Weil ja in den ganzen Unterkünften auf 46 verschiedenen Sprachen Fernseher laufen und Musik und diese Zeitungen da ausliegen. Gut, das stellen wir jetzt ab, indem wir das Geld dafür kürzen, aber egal. Noch gibt es ja diese Medienberieselung und das von früh bis nachts. Ja, deswegen kannst du natürlich auch normalerweise schlecht arbeiten. Das ist natürlich blöd.
Die Übertragungsrechte von der Fußballweltmeisterschaft in Katar, die waren in den Unterkünften, ne? Weil die Deutschen haben sich ja geweigert, Katar zu gucken.
Ach ja? Also ich habe es gesehen.
Ja, ich weiß, du schon, nicht.
Und es war nicht in der Unterkunft.
Es war nicht in der Unterkunft.
Nein. Aber gut, war jetzt sehr tricky. Sei es drum. Also, Kurzfassung ist, wir haben natürlich in Unterkünften sowieso das Problem, dass sich, ob die Menschen zur Schule gehen, wenn sie denn dann einen Schulplatz haben, oder arbeiten gehen und eventuell zu Zeiten arbeiten gehen müssen, wo sie früh aufstehen und ähnliches, dass das schon schwierig genug ist. Und dann gibt es natürlich noch ein Problem, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen jetzt, aber das kommt natürlich auch, das hat mit Berlin alleine erstmal nichts zu tun, sondern mit allen Menschen, die in Unterkünften bundesweit leben. Unterkünfte sind halt auf der einen Seite sowieso prekär, auf der anderen Seite extrem teuer. Das heißt, das Ergebnis wird sein, die Leute gehen arbeiten und werden, obwohl sie, selbst wenn sie Vollzeit arbeiten würden, letztendlich wieder auf das komplette Bürgergeld- oder Asyl-BLG-Leistungsniveau zurückgekürzt, weil der komplette Verdienst draufgeht für die 30, 40, 50 Euro die Nacht, die pro Bett bezahlt werden müssen.
Pro Bett und Person.
Pro Bett und Person.
Also genau. Hast du eine vierköpfige Familie, relativ grober Durchschnitt bei der ukrainischen Familie, nehmen wir jetzt mal so an, hast du eine vierköpfige Familie, musst du für deine vier Kinder und für deine Frau eben einfach zahlen und arbeiten gehen.
Genau. So, das heißt, du hast, nehmen wir jetzt mal einen ganz einfachen Satz, den wir in Berlin schon ewig in drei Tage kennen, von 30 Euro die Nacht pro Mensch, dann sind das 900 Euro pro Person im Monat, bei vier Personen 2700 Euro. Das heißt, solange du eben normal arbeitest und ganz normales Geld verdienst, müsstest du immer 2700 Euro Unterkunftskosten dagegen stellen. Und das führt dazu, dass du letztendlich wieder auf dem Hartz IV oder auf dem Asyl-BLG-Leistungssatz hängen bleibst, abgesehen von kleinen Freibeträgen, die es da irgendwie gibt mit dem Hinzuverdienst und so weiter. Aber das ist eben irgendwie motivationstechnisch relativ unglücklich, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Ich würde auch sagen, weil für 2000 Schleifen kriegst du ja auch eine schöne Wohnung am Bayerischen Platz.
Richtig. Und nun haben wir Tegel. Wir müssen wieder auf Tegel zurückkommen, ich habe es mal ausgerechnet, es sind 165 Euro pro Nacht. Wenn man jetzt nur die 40 Millionen durch die geplanten 8000 Plätze teilen wird, dann sind es 165 Euro die Nacht, die man da bezahlen müsste. Da wären zwar noch ein paar Euro 30 rausgerechnet, aber das ist einfach ein schöner Satz, wo man
Kannst
sagen
du
könnte...
Kannst du das nochmal sagen, wie viel? 100?
165 Euro pro Bett pro Nacht.
Wow. Wer bei einer vierköpfigen Familie? Wow.
Also da könntest du jetzt jedes Hotel anbieten, glaube ich, in Berlin.
Ja.
Weil das sind ja fürs Doppelzimmer nur 320, 330 Euro. Da kriegst du ja alles.
Dachgeschosswohnung in Prenzlberg.
Ja, richtig. Okay, gut. Natürlich haben wir auf der anderen Seite das Problem, das kann ich nachvollziehen, dass wir Unterkunftsplätze brauchen und dann sind die halt im Zweifelsfall auch teuer. Ja, gut, alles in Ordnung. Wenn es ein bisschen Beratung für das Geld gäbe, wäre es auch nett. Aber gut, aber wir haben jetzt erstmal schon mal gesagt, das Thema Arbeitsverbote und vor allen Dingen auch Arbeitsschwierigkeiten, nenne ich es jetzt mal, das müsste man eigentlich aufheben. Die Frage ist halt einfach auch, warum muss eigentlich die Ausländerbehörde jeden dusseligen Arbeitsvertrag abnicken und dazu Ja sagen, ob der jetzt irgendwie genehm ist oder nicht. Denn der gleiche Asylbewerber, der irgendwann ein Jahr später meinetwegen anerkannt ist, der hat eine komplette Erwerbserlaubnis, der muss keinen Arbeitsvertrag mehr vorlegen. Das heißt, auch dieser Schritt, bei dir muss genehmigt werden, fällt weg, aber auch die Prüfung des Arbeitsvertrages als solches entfällt komplett. Die Menschen sind aber deswegen ja nicht schlauer, nur weil sie ein Jahr länger in Deutschland sind.
Doch, natürlich sind sie schlauer.
Ja, schlauer mit der Bürokratie in Deutschland.
Ja.
Aber theoretisch könnte man doch sagen, fang ab Monat 2 an zu arbeiten, meinetwegen. Den ersten Monat brauchst du ohnehin erstmal, bevor du alle Leistungsanträge gestellt hast und abgegeben hast. Ab Monat 2 kannst du komplett arbeiten und wir könnten auch die Ausländerbehörden entlasten, indem wir sagen, wir lassen doch mal diese ganze Prüfung von Beschäftigungsverhältnissen weg.
Das wäre eine Idee, aber es gibt ja auch so eine Art Daseinsberechtigung. Also diese, naja. Dieser Daseinsberechtigungsquatsch ist dieses Ausfüllen von Papieren.
Na, aber ich glaube schon, wenn man jetzt mit Herrn Marzanke sprechen würde vom Lea Berlin und man ihm sagen würde, pass mal auf, diese ganzen Genehmigungen von Arbeitsverträgen kannst du dir jetzt schenken ab sofort, dann würde der nicht darüber unglücklich sein.
Ja, aber in seiner Macht liegt es ja nicht.
Nein, natürlich liegt es nicht in seiner Macht, deswegen sage ich ja, das muss dann schon auf Bundesebene entschieden werden.
Ach, ich bin überfordert, Herr Lindner.
Dann musst du mit Herrn Buschmann reden. Gut, aber das wäre jetzt auch schon mal ein Schritt. Dann müsste man aber auf der anderen Seite eigentlich, und das müsste theoretisch auch auf Bundesebene passieren, irgendwie dafür sorgen, dass diese Unterkunftskosten in irgendeiner Art und Weise gedeckelt werden. Weil sonst, ich muss mich auch da ja mal entscheiden, fordere ich von den Leuten, die angeblich ja nur wegen Sozialleistungen nach Deutschland kommen und deswegen hier auf der faulen Haut liegen, fordere ich von denen, sie sollen arbeiten gehen, das kann ich gerne machen. Dann muss ich es aber auch ermöglichen, dass sie mit dem Arbeiten gehen auch ihr eigenes Geld verdienen und auch mehr oder minder behalten. Das heißt, man müsste theoretisch dann sagen, es müsste irgendwo eine Deckelung von diesen Unterkunftskosten bei der Anrechnung geben.
Die gibt es aber nicht.
Das weiß ich. Deswegen sage ich ja gerade eben, es müsste sie geben.
Ja, rein theoretisch.
Ja, ich bin ja jetzt gerade bei den total kreativen Ideen, die wir haben. Überfordert. Weil auch Herr Buschmann und Herr Lindner haben ja total kreative Ideen. Zum Beispiel wegen der Mediennutzung in Unterkünften und den 28 verschiedenen Magazinen in 47 Sprachen den Anteil aus den Leistungen zu streichen. Deswegen kann man doch auch mal kreativ fordern, ihr müsstet eine Deckelung für Unterkunftskosten da einführen, weil sonst macht es überhaupt keinen Sinn, von den Leuten zu fordern, dass sie arbeiten gehen, weil sie im Zweifelsfall sagen, na warum soll ich eigentlich? habe 3 Euro mehr davon.
Das ist sowieso eben einfach irgendwie die große Frage, die sich stellt. Selbst wenn wir Leute haben, das ist ja auch noch sehr schön. Wir haben Leute, die wir ehrenamtlich haben und wir geben eine sogenannte Ehrenamtspauschale. Jeder in Deutschland weiß, dass eine Ehrenamtspauschale nicht von der Steuer abgezogen wird oder was auch immer. Es ist so, dass die Ehrenamtspauschale bis zu 70 Euro pro Monat betragen darf. Unsere liegt weitaus unten drunter und wir haben Geflüchtete, die tatsächlich eine Ehrenamtspauschale bekommen, weil sie bei uns ehrenamtlich arbeiten, weil wir eben einfach so aufrechterhalten wollen, eine gewisse Struktur des Tages aufrechterhalten wollen und eben einfach ihnen ermöglichen wollen, sich mit uns netten Menschen zu treffen. So, das Ergebnis der ganzen Geschichte ist halt, dass die Arbeitsämter nicht nur den Vertrag, den Ehrenamtsvertrag fordern, nein, sie fordern zusätzlich noch ein Schreiben von uns, dass wir diesen Vertrag ausgestellt haben.
Ach so. Weil sonst könnte der Vertrag gefälscht sein oder was ist der Hintergrund dafür?
Ich habe keine Ahnung, ich bin auch damit überfordert.
Ach, also da musst du dir mal langsam was überlegen, ob du da im richtigen Bereich tätig bist bei diesen ganzen Überforderungen,
die
du da
hast. Ich bin wirklich sehr überfordert. Mhm. Das gleiche gilt eben einfach für die WBS-Bescheinigung. Vor kurzem hatten die Ukrainer ja auch nur einen Aufenthalt in der Regel bis zum 4. März oder sowas in der Richtung.
Genau.
Wenn du also einen WBS, einen Wohnberechtigungsschein haben willst, den die Ukrainer im Gegensatz zu den anderen Asylbewerbern eben einfach bekommen, wobei ich nicht sagen will, seit wie viel Koalitionsverhandlungen ist das eigentlich schon reinverhandelt? 3 oder 4?
Es stand mindestens schon im Koalitionsvertrag Rot-Grün-Rot im ersten drin, das WBS für Geflüchtete und so weiter.
Aber die Ausreden sind sehr kreativ, warum man das immer noch nicht gemacht hat. Das sind sehr kreative Ausreden. Bei den Ukrainern gibt es also die Möglichkeit, den WBS zu bekommen. Den WBS bekommst du aber nur, wenn du eine gewisse Zeit noch einen Aufenthaltstitel in Aussicht hast.
Nee, du musst andersrum. Dein Aufenthaltstitel muss beim Antrag auf den WBS noch mindestens 11 Monate laufen. So rum.
So ungefähr wollte ich das sagen.
Das führt zu dem netten Problem, dass ein Syrer, der 2012 kam und aus welchen Gründen auch immer noch weder eingebürgert ist, noch eine Niederlassungserlaubnis hat oder sonst was, der hat jetzt aber seit 2012 immer für 3 Jahre als Flüchtling eine Aufenthaltserlaubnis bekommen. Ja? So. Die ist jetzt also im 11. Jahr sozusagen. Wenn der jetzt auf die Idee kommt, einen WBS zu beantragen, kriegt er ihn nicht, weil ja seine Restlaufzeit des Aufenthaltstitels, den er aktuell hat, vielleicht unter 11 Monaten liegt.
Korrekt.
So, der ist schon seit 2012 hier, aber es wird nicht von einem dauerhaften Aufenthalt ausgegangen und deswegen kriegt er keinen WBS. Das ist ein sehr sinniges System.
Das ist ein sehr sinniges System. Für die Ukraine hat man sich deshalb folgendes System ausgedacht, weil man ja schon wusste, dass der Paragraph 24 wahrscheinlich um ein Jahr von Europa eben einfach verlängert wird. Deswegen hat man sich das System ausgedacht, dass es eine Bescheinigung vom Lehrer, also dem Lehrer noch mal ein bisschen mehr Arbeit aufgedrückt, als ob die nicht genug zu tun hätten, eine Bescheinigung vom Lehrer gibt, dass der Aufenthaltstitel voraussichtlich eben einfach länger sein wird, weil es ja der Paragraph 24 ist, dass es nur an Entscheidungen von Europa hängt, bla bla bla, eben einfach irgendwie. Und dann hat man diese Bescheinigung bekommen, per E-Mail hat man die bestellt, per Post hat man sie zugesandt bekommen, nach 2 Wochen ungefähr war sie da. Und mit dieser Bescheinigung ist man dann eben einfach irgendwie zu den Ämtern gegangen. Die Ämter wussten aber nicht genau Bescheid darüber. Und manche Ämter haben sich auch, Berlin hat 12 Bezirke, 12 Königreiche, geweigert es zu machen, obwohl es eben einfach eine Anweisung gab. Aber das macht ja nichts. Eben einfach einige Bezirke haben sich geweigert, beispielsweise Treptow-Köpenick. Ich glaube, Charlottenburg-Wilmersdorf war auch wieder dabei, ganz vorne. Das Lustige an der ganzen Geschichte ist, manchmal kamen die Bescheinigungen nicht an. Also forderte man von uns als Organisation, die Bescheinigung gestellt haben, eine Bescheinigung, dass wir eine Bescheinigung beantragt haben, damit die Bescheinigung eventuell bescheinigt wird, dass der WBS bescheinigt. Ich bin überfordert.
Naja, weil du bescheinigen musstest, dass eine Bescheinigung bescheinigt.
Ja.
Ja. Das finde ich sehr bescheinigend.
Ja.
Nun gut. Dazu eine kleine Erzählung aus dem Nähkästchen von mir aus dem Jahr 2016. Da hatten wir nämlich schon das gleiche Problem, damals nicht mit Ukrainern, sondern im weitesten Sinne mit Syrern, wo die Ausländerbehörde damals, da hießen auch noch nicht Lea, eben auch überfordert waren oder nicht hinterherkamen, alles in Ordnung soweit, und auch erstmal nur Bescheinigungen ausstellten. Du, Syrer, bekommst jetzt demnächst einen Aufenthaltstitel nach § 25. und bist anerkannter Flüchtling, sinngemäß. So. Und ursprünglich liefen diese Bescheinigungen für 3 oder 4 Monate. Und dann hatte ich damals aushandeln können, dass diese Bescheinigungen eine Laufzeit von 13 Monaten bekamen. In der Absicht, mit dieser Bescheinigung einen Wohnberechtigungsschein für diese syrische Familie beantragen zu können. Das heißt, die Ausländerbehörde hat dann von den 4 Monaten generell diese Bescheinigung auf 13 Monate ausgestellt. Im Vorgriff darauf, wir brauchen zwar nicht 13 Monate, bis wir dann tatsächlich den Aufenthaltstitel ausstellen, aber damit können die Leute schon den WBS beantragen. Ergebnis war das gleiche. 2 oder 3 Bezirke haben sich standhaft geweigert, diese Bescheinigung anzuerkennen. Und haben der Leitung der Ausländerbehörde Berlin dann damals auch unterstellt, dass sie gar keine Ahnung von Aufenthaltsrecht hätten und dass alles kompletter Quatsch wäre, was sie da ausstellen würden. Da gab es mehrere Senatsrunden, es gab sogar Senatsbeschlüsse dazu. Aber auch dort waren, so mein letzter Kenntnisstand noch, die Bezirke sozusagen rechtlich unabhängig, weil im Klagefall, wenn jemand jetzt eben keinen WBS bekommt und dagegen klagt, wird der Bezirk beklagt und in diesen Fällen hat man dann als Bezirk immer ein weitergehendes Recht, das heißt, der Senat kann nicht anweisen. Die Ausländerbehörde hat, wie wir ja alle wissen, überhaupt keine Ahnung von Ausländerrecht und die wissen überhaupt nicht, was sie da tun.
Deswegen sind sie ja auch die Ausländerbehörde.
Genau, deswegen heißen sie jetzt Landesamt für Einwanderung und dass die überhaupt diese Bescheinigung ausstellen, war damals aus Sicht einiger Bezirke schon ein Riesenskandal, dass man einem Syrer bescheinigt, er hat jetzt einen Aufenthalt für die nächsten 13 Monate, obwohl völlig klar ist, dass er den gleichen Aufenthalt für mindestens 3 Jahre hat, denn so lange läuft auf jeden Fall seine Aufenthaltserlaubnis bereits, die er aufgrund seines BAMF-Bescheides schon hat. Da muss noch nichts entschieden werden, sondern der BAMF-Bescheid alleine mit der Anerkennung als Flüchtling hat eben deklaratorische Wirkung und schafft diesen Status. Und dann ist eigentlich völlig Wumpe, ob die Ausländerbehörde das noch bestätigt. Rein theoretisch reicht das schon aus, aber egal. Auch da haben sich die Bezirke schon gegen gewehrt, einen Wohnberechtigungsschein auszustellen, als ob das irgendwie so wie seinerzeit noch in der DDR irgendwie ein Wohnungsbezugsschein wäre, nach dem Motto, mit dem Schein in der Hand gehe ich irgendwo hin und kriege dann eine Wohnung zugeteilt innerhalb der nächsten 3 Tage. Nein, weit gefehlt. Der WBS berechtigt ja nur, was anzumieten, aber nicht berechtigt, nichts zu bekommen.
Wir halten mal fest. Der WBS berechtigt zum Anmieten einer Wohnung, die eben einfach unter einem gewissen Satz liegt. Eben einfach, und wir wissen ganz genau, jeder Student, der in Berlin eine Wohnung sucht, wird feststellen, dass ein Zimmer in Berlin schon allein eben einfach bis zu 700-800 Euro kostet. Eben einfach, dann sind es 9 Quadratmeter oder sowas in der Richtung. Die Mieten in Berlin sind rasant gestiegen.
Ach.
Ja.
Nein.
Ich habe das gehört.
Doch.
Ich habe das gehört. Und dementsprechend gibt es kaum Möglichkeiten, billige oder günstige Wohnungen zu bekommen. Nicht billige, sondern günstige Wohnungen zu bekommen. Wir kriegen jetzt übrigens auch immer mehr Anfragen von Studentinnen, die bei uns fragen, ob wir ihnen nochmal Tipps geben können zur Wohnungssuche.
Mhm. Sehr schön. Also jedenfalls mit dem WBS-Thema haben wir diese gleiche Absurdität jetzt bei den Ukrainern, sowie schon 2016 mit den Syrern. Und das Ergebnis ist dann wieder so verwaltungstechnisch ein kompletter Irrsinn und Wahnsinn, der da abläuft. Weil das bedeutet, jemand stellt jetzt den WBS-Antrag, dann kriegt er die Ablehnung, weil dein Aufenthaltstitel reicht ja dafür nicht aus, angeblich. So, dann geht er in Widerspruch. Dann muss bei dem Amt, der jetzt eben abgelehnt hat, der Widerspruch bearbeitet werden. Im besten Falle kommt noch eventuell die Klage beim Verwaltungsgericht obendrauf, dass jemand gegen diese Entscheidung klagt. Und dann kriegt er ja, der Syrer damals, wie der Ukrainer heute, diese länger laufende Aufenthaltserlaubnis und geht zum gleichen Amt, stellt den gleichen Antrag nochmal und kriegt dann den WBS. Und jeder weiß es vorher. Das heißt, das, was sich irgendein Bezirk offensichtlich dabei denkt, ich weiß nicht, also das ist jetzt nur ganz kurz gedacht, aber es scheint ja die Denke zu sein, ich lehne ab, weil dann habe ich damit keine Arbeit mehr, geht ja komplett gegen die Wand, weil ich habe ja aus einmal Arbeit 5-mal Arbeit gemacht.
Ja, das heißt ja dann für mich, dass diejenigen, die das System machen, das System nicht verstanden haben.
Und das überfordert dich wahrscheinlich schon wieder.
Das überfordert mich mal ganz gewaltig. Dich auch, oder?
Ja, also es gibt so ein paar Punkte in diesem ganzen System, wo man sich schon die Frage stellt, was nehmen die Leute morgens eigentlich, bevor sie zur Arbeit gehen? Aber das ist jetzt eine andere Frage. Soll ja auch legalisiert werden. Wir haben jetzt, glaube ich, so ein paar Dinge rausgearbeitet. Aufhebung der Wohnverpflichtung für Asylsuchende wäre zum Beispiel auch noch ein Punkt, dass sie nämlich nicht mehr verpflichtet werden, in Aufnahmeeinrichtungen zu wohnen. Das könnte man durchgängig machen, schon ab dem ersten Tag an. Da gibt es auch eine Stellschraube, das zu tun im Gesetz. Weil das würde eventuell auch dazu führen, dass sie sich für eventuell eine private Unterkunft besorgen könnten. Ob sie sie finden, ist eine andere Frage, aber es gibt bestimmt welche. Und ob wir damit 10 Plätze generieren und ersparen oder 1000, weiß kein Mensch. Aber irgendwas in der Bandbreite wird es sicherlich sein. Das wären Dinge, die vielleicht notwendig wären. Und jetzt sind wir wieder bei der Bundesebene, die berühmte Wohnsitzauflage für anerkannte Geflüchtete oder inzwischen ja auch verhängt für Ukrainer, ist nach den letzten Studien, die letzte kam im August raus, ja auch mehr oder minder unwirksam und schafft nur ein Bürokratiemonster. Wenn ich die Wohnsitzauflage aufheben will und jemand von Berlin nach Brandenburg ziehen möchte, oder nach Nordrhein-Westfalen, völlig egal, habe ich zwei Ausländerbehörden, die beide überbelastet sind mit der generell, aber mit der Nummer dann auch. Ich muss zwei Ausländerbehörden beschäftigen, nämlich die am abgebenden Ort, in dem Fall Berlin, und die am aufnehmenden Ort, in wo auch immer das gerade sein mag. Das Verfahren dauert auch irgendwas so um die 6 Monate gefühlt. Bis dahin ist der Job weg, den ich eventuell mal hatte. Oder ich muss einen Arbeitgeber finden, der eben früh genug sein, also der jetzt schon dran denkt, den Biergarten in 2024 zu eröffnen im Mai und mir jetzt schon den Arbeitsvertrag gibt, damit ich mit dem Arbeitsvertrag dann die Wohnsitzauflage aufheben lassen kann. Also wir haben so viele Stellschrauben mit Bürokratie und wir haben immer das Problem, dass auf der anderen Seite gesagt wird, wir müssen das aber alles machen, weil sonst gibt es ja Pull-Faktoren und dann ziehen die Menschen auch noch irgendwo hin, wo sie eine Wohnung finden und Arbeit haben. Ist doch schlimm.
Das wäre wirklich katastrophal.
Das macht doch betroffen.
Das würde das ganze System ins Wanken bringen. Weil wir haben ja gerade festgestellt, es ist wichtig, dass 40 Millionen Euro für Tegel gezahlt werden, für nichts sozusagen, für einen Platz in einem Doppelstockbett, wenn du Pech hast, mit einem Mann als Frau, als alleinreisende Frau, mit einem alleinreisenden Mann in einem Doppelstockbett, ohne Beratung, ohne Schein, am Hämorrhoidenfortsatz von Berlin. Sind wir schon auf das Essen gekommen?
Das gute Essen.
Das gute Essen.
Nein, das sind wir noch nicht. Ich stelle mir aber gerade noch eine andere Frage. Jetzt, wo wir Tegel so auf 8000 Menschen aufgebläht haben, wird nächstes Jahr eigentlich Wacken stattfinden können? Weil die ganzen Toiletten, die da verwendet wurden, die sind doch jetzt in Tegel.
Stimmt. Die Toiletten sind in Tegel, die Duschen sind auch in Tegel, aber die Handwaschbecken sind nicht in Tegel, weil da gibt es, glaube ich, nur 4 pro Waschraum.
Ja gut, dann findet Wacken statt.
Ja.
Toiletten brauchen die nicht, Handwaschbecken reichen.
Richtig.
Dann läuft das.
Ja.
Ja, aber du warst beim Essen.
Ich war beim Essen. Also Essen ist genau wie Wetter immer ein Thema, finde ich. Das Essen in Tegel ist nicht gerade prickelnd. Das Essen in den anderen Großunterkünften ist auch nicht prickelnd. Wer mag das schon? Jeden Tag das Gleiche. Ich kann aber auch jede Catering-Firma verstehen, eben einfach irgendwie, dass sie nicht jeden Tag eben einfach ein 3-Gänge-Menü machen kann. Für wie viel darf man ausgeben für ein Essen für Geflüchtete? Ich weiß es nicht. Eben einfach 2,50 Euro. Das ist es, glaube ich, im Schulbedarf. Aber Kinder sind ja noch weniger wert.
Naja, also im normalen Hartz-IV-Bürgergeldsatz, respektive auch im Asyl-BLG, sind das ungefähr 150 Euro im Monat, also 5 Euro pro Tag für einen Alleinstehenden. Dann für Kinder ist es ein bisschen weniger. Ja. So, aber wir wissen ja, real werden ungefähr ausgegeben 15 Euro, glaube ich, fürs Catering insgesamt. Das ist dann das Sachleistungsprinzip, was natürlich auch viel billiger ist, als den Leuten Geld in die Hand zu geben. Ja.
Dann gibt es aber auch Unterkünfte, wo es die Möglichkeit gibt zu kochen. Früher war das eben einfach am Kolumbiadamm, also auch auf dem Tempelhofer Feld, die sogenannten Container, in denen in diesen Tempo-Homes, in denen meist eine Familie gewohnt hat, auf Pi mal Daumen 36 Quadratmeter. Diese 36 Quadratmeter waren jetzt nicht Schmuck oder sowas in der Richtung, aber die Leute hatten wenigstens die Möglichkeit, auf eine eigene Toilette zu gehen oder eben einfach auch sich selber mal was zu kochen, nach ihrer Tradition, nach ihrer Küche was zu kochen. Das war wunderbar. Jetzt mittlerweile sind die Tempo-Homes ja nicht mehr belegt von einer Familie, sondern von zwei Familien. Das heißt, sie sind doppelt belegt. Also wir reden hier von 36 Quadratmetern mit 8 Leuten. Und das ist nicht nett. Man muss sich das also teilen. Man weiß also ganz genau, es kommt also zu Reibereien. Logisch, ganz klar. Dann hat der eine vielleicht eine Katze und das Katzenklo steht irgendwo. Vielleicht eben einfach neben dir beim Bett. Du willst auch nicht unbedingt aufwachen und ins Katzenklo gucken oder das die ganze Nacht riechen. Also es kommt zu Streitigkeiten.
Ja.
Das ist vollkommen logisch. Dann macht das gute Essen, das du dir selber machst, auch nicht mehr den Kohlfett.
Nee, also ich meine, man muss sich ja nur mal irgendwie vorstellen, du hast jetzt irgendwie in Tegel in so einem Hangar 400, 500, 600 Leute, je nach Hangar. Und wenn du jetzt davon ausgehst, bei Asylsuchenden zumindest, hast du dann, keine Ahnung, was, 30, 40 Nationen so in der Spitze. Und für die musst du ein mehr oder minder einheitliches Essen anbieten. Dann versuch doch die gleiche Nummer nochmal und lad mal nächsten Freitag. Du musst ja nicht mal bei dir zu Hause kochen, aber geh mal mit 5 weiteren Leuten, also zu 6, ins Restaurant und guck dir an, was sie bestellen. oder versuch mit denen vorher abzusprechen, ob man sich auf ein Gericht einigt. Dann hast du auf der einen Seite den Veganer, auf dem zweiten Platz sitzt die Laktoseintolerante, auf dem dritten Platz hast du dann jemanden, der ist, was weiß ich, der will nur Fisch essen oder sonst was und der dritte nach 18 Uhr gar nicht mehr. Und im Ergebnis hast du schon bei den Bio-Deutschen, bei den Sechsen, mit denen du dann nächsten Freitag am Tisch sitzen wirst, das Problem, sich auf ein Essen zu einigen, geht komplett gegen die Wand.
Das Lustige bei diesem Essen ist ja auch, selbst wenn du Allergie hast oder Laktoseintoleranz hast oder vegan bist oder sonst irgendwas in der Richtung, bei diesem Essen, bei diesem Kantinenessen in den Unterkünften gibt es keine Inhalte, die beschrieben werden, nichts dergleichen. Das heißt, wenn du Diabetiker bist und darauf angewiesen bist, eben dein Essen einigermaßen klar aufzustellen, hast du keine Möglichkeit, das zu berechnen. Aber das ist ja kein Problem, weil du hast ja auch keine Möglichkeit, dein Insulin in den Kühlschrank zu packen.
Ja eben, dann also muss man es ja gleich, kann man es gleich.
Ja, kann man es alles gleich lassen.
Eigentlich alles Wumpe.
Ja.
Und natürlich ist dann um 14 Uhr oder 15 Uhr oder wie auch immer das organisiert ist in der jeweiligen Unterkunft auch Essig mit warmem Essen, weil dann gibt es das eben nicht mehr.
Ja, ist ja auch okay, wenn du aus dem Amt kommst, wo du in der Regel 4 bis 5 Stunden sitzt, eben einfach bis du drankommst, dann zurückläufst, weil du keine BVG-Karte hast, nach Reinickendorf läufst. Ja. Oder beziehungsweise nur bis Jungfernheide, weil von da aus geht hier der Shuttlebus, der ist ja dann wieder umsonst. Dann brauchst du auch kein, also eigentlich gar kein Essen mehr.
Ja, du hast ja dann diese Lunchpakete, die kriegst du ja dann.
Ach, das ist wie in der Jugendherberge früher.
Ja, ja, natürlich.
Ah, super.
Lunchpakete gibt es dann immer. Aber es ist ja auch schon ein Problem. Das wurde uns ja mal auch in Tegel gesagt, dass da 24/7 im Grunde immer was zu essen angeboten würde. Also nicht durchgängig warm und so weiter, aber es wäre eigentlich immer was da. Nur irgendwie nicht dann, wenn wir da waren, oder?
Also ich habe mal in so einen Topf reingeguckt mit den Resten von so einer Art
Suppe, Eintopf.
Linsensuppe?
Ja. Aber dass man da immer hingehen könnte, nach dem Motto, ich nehme jetzt mal einen Müsli-Riegel und da einen Apfel und da...
Habe ich bislang nichts gesehen.
Ein Wurstbrot oder was auch immer?
Na, nee, ich würde ja kein Wurstbrot nehmen, aber auch ein Käsebrot war nicht da.
Ja, das wäre jetzt alternativ von mir genannt worden, das Käsebrot.
Ja, das solltest du aber schon wirklich nennen. Nee, also ich habe das, diese Sachen habe ich nicht gesehen. Bislang nicht.
Gut,
aber also wahrscheinlich genauso wie diese Regenbogen-Buttons und die soziale Beratung. Und
die 47 verschiedenen Magazine in 88 Sprachen.
Ja, und die Großbildschirme.
Ja, ja, natürlich.
Und das WLAN. Und gut, die Stuhlplätze.
Also wir stellen fest, das Catering kostet dann ungefähr 15 Euro pro Nase. Plus noch eventuell Personalkosten oder andere Kosten, die noch oben drauf kommen. Aber das reine Catering liegt so in etwa in den letzten Wasserstandsmeldungen bei 15 Euro pro Nase pro Tag. Und auf der anderen Seite bei Selbstversorgung gäbe es die 5 Euro. Das macht natürlich den Vorteil von Sachleistung gegenüber Geldleistung nochmal richtig transparent klar. Der Vorteil ist, die Asylbewerber kriegen dann weniger Geld auf die Kralle, dafür geben wir das 3- bis 4-fache aus.
Das macht doch Spaß. Du hast das System immer noch nicht kapiert.
Ja, nun, also ich bemühe mich aber drum, schon länger. Das Sachleistungsprinzip im Asyl-BLG ist 1993 eingeführt worden und es wird seitdem konsequent nicht angewendet. Also seitdem man es darf, wird es nicht angewendet von den Kommunen. Da könnte man ja mal drüber nachdenken, ob es einen Grund hat, dass es nicht gemacht wird.
Also dafür braucht man dann wieder die Ehrenamtlichen, die dann überfordert werden.
Du bist es ja schon vorher. Also das haben wir doch jetzt auch rausgearbeitet.
Ja, weil ich das System nicht verstehe.
Ja, aber man kriegt halt auch, das ist das Blöde, wenn man sagt, ich bin jetzt Ehrenamtlicher in der Flüchtlingshilfe, kriegt man nicht ein Handbuch in die Hand gedrückt, wo das System erklärt wird.
Ja, so viel Blödheit passt auch in kein Buch.
Gut, das finde ich ist ein schönes Schlusswort. Ich finde immer noch die 14 Tage Tegelkosten für Integrationsfonds. Das wäre schon mal eine Forderung, die wir auch noch mal aufrechterhalten können. Kann ja nicht so schwer sein, Kosten für 2 Wochen mal auf ein Jahr umzulegen.
Hat was.
Nicht wahr?
Hat was.
Okay, dann bis demnächst wieder in diesem Theater. Vielen Dank fürs Gespräch.